Guten Tag. Sie hören die Schulfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Ich bin Andrea Rick.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Slutshaming. Unser heutiges Thema ist Rocky Horror.
Und weil wir an Halloween unterwegs sind und bisher jedes Mal zur Halloween-Sendung Gäste hatten, haben wir auch wieder einen Gast, und zwar Andrea. Die ist Verlegerin von Plot Bunny Games und kann sich sicherlich noch ein bisschen selber vorstellen.
Ja, erstens danke für die Einladung. Ich rede natürlich gerne mit euch über Rocky Horror und rede auch gerne kurz vorher über mich. Also ich bin Game Designerin, Grafikdesignerin, Übersetzerin, und all das habe ich jetzt zusammengepackt und bin jetzt Rollenspiel-Verlagsinhaberin von Plot Bunny Games. Und ich bin Rocky Horror-Fan, trotz allem immer noch irgendwie.
Ja, ohne dich hätte es, glaube ich, die Sendung nicht gegeben, weil die Idee, das aufzunehmen, kam aus einem Gespräch mit dir über Rocky Horror, und es passt halt hervorragend zu Halloween, nicht nur, weil Nerds vor nichts mehr Angst haben als der Vorstellung, dass ein Musical gut sein könnte, sondern auch, weil wir Vampire und Werwölfe schon hatten und es entsprechend Zeit für Frankensteine wird.
Ja. Außerdem, ich fühle mich ja bei Rocky Horror immer persönlich angesprochen, weil es ungefähr so alt ist wie ich. Und naja, queerer Meilenstein ist es halt auch. Also erstens so persönlich biografisch und aber auch so global galaktisch kulturell. Naja, so als Nerds reden wir, glaube ich, auch über Fandom, ne? Und das Rocky Horror hat ja ein extrem zählebiges, langlebiges und variantenreiches Fandom entwickelt.
Und sehr aktives.
Über die Jahre. Ja, genau.
Genau, ja, aber vielleicht wissen gar nicht alle Zuhörenden, was Rocky Horror ist. Also die meisten haben von der Rocky Horror Picture Show sicherlich in irgendeiner Form schon gehört, Bilder gesehen, aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Film oder Bühnenstück gesehen haben. Also was ist Rocky Horror so ganz im Kurzen?
Die Rocky Horror Show ist ein Musical von 1973, geschrieben und ich glaube auch produziert von Richard O'Brien. Und 1975 kam dann die Rocky Horror Picture Show, das Ganze als Film mit und von Richard O'Brien, mit Tim Curry und vielen anderen, auch teilweise großen Namen. Und beides wird immer noch viel aufgeführt. Die grobe Rahmenhandlung ist, ein sehr spießiges Pärchen kurz vor der Hochzeit verirrt sich, landet mit einer Reifenpanne mitten im Wald, besuchen ein Schloss, weil sie jemanden anrufen wollen, um abgeholt zu werden, und werden in eine sehr queere, sehr bunte Feier von Aliens geworfen, die dem Hedonismus frönen, alle moralischen und sexuellen Überzeugungen der beiden auf die Probe stellen und ihr Leben gehörig auf den Kopf stellen.
Nebenbei ist es auch eine Frankenstein-Geschichte, denn der von Tim Curry gespielte Frank Edfurter, der Besitzer dieses Schlosses und Anführer der Aliens, die ja nicht am Anfang als Aliens zu erkennen sind, hat auch den Plan, Leben zu erschaffen, beziehungsweise hat Leben erschaffen, und sein Geschöpf heißt Rocky, was sicherlich auch ein Bezug auf das Stein in Frankenstein ist, daher die Rocky Horror Picture Show. Es ist halt eine Frankenstein- Geschichte, um die diese Rahmenhandlung gestrickt wurde. Und das ist nur ein von vielen Referenzen auf B-Filme und Horror der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Genau. Sowieso ist ja, und da gehen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber Rocky Horror ist ja ein Fest der Intertextualität und der Bezüge auf andere Filme, auf Medien, auf Kunst, auf Erzählungen, Strukturen und so weiter.
Aber wir haben uns natürlich auch diesen Film ausgesucht, weil wir einen persönlichen Bezug dazu haben. Sonst könnten wir eben auch einfach über Frankenstein als Ganzes reden oder so etwas. Aber wir reden halt speziell über dieses Musical, weil es eben ja doch noch einen Platz in der queeren Szene hat, aber auch eben in unserem jeweiligen queeren Erleben. Aber ich würde euch da den Vortritt lassen, weil euer Bezug ein positiverer ist.
Mein Bezug hat tatsächlich als Teenager in der Schule angefangen. Das London Theater hat regelmäßig Tourneen gemacht, macht es auch immer noch, durch Europa mit dieser Show. Und es gab sehr günstige Tickets für Schüler. Und so wurde ein quasi Schulausflug geplant, wo ich zum ersten Mal das Musical erlebt habe. Und ich, die ich mich auch irgendwo als vage queer eingeordnet habe, aber dann auch eigentlich noch nicht, also ich wusste schon, dass ich nicht straight bin. Das war aber auch alles. Ich habe mich damit weder beschäftigt, noch versucht, das in Worte zu fassen. Und bin in diesem Lebensabschnitt auf diese Show gestoßen. Und das hat mich schon auch sehr beeinflusst. Hat, glaube ich, meine Entwicklung in die Richtung vorangetrieben. Und hat für mich auch immer eine große Bedeutung von Freiheit gehabt. Da man dort auf eine andere Weise man selbst sein konnte, als in der Kleinstadt, in der ich gelebt habe, ansonsten üblich. Und ich konnte mich so freizügig anziehen, wie ich wollte und wie ich mich gefühlt habe, ohne dass ich ungewollte Sexualisierung befürchten musste. Zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall ein Raum, den ich wiederholt aufgesucht habe. Und ich habe quasi keine Show verpasst, die ich irgendwie erreichen konnte.
Ja, krass. Ja, ich kann ja mal weitermachen. Da gehen wir jetzt chronologisch noch wieder ein Stück zurück, nämlich in die späten 80er. Damals war ich 16 und in der Schultheater AG. Und es ging um die Frage, welches Musical wird als nächstes aufgeführt. Und da haben wir dann gemeinsam die Rocky Horror Picture Show gesehen. Und zwar in einem Klassenzimmer. In unseren Klassen, an unseren Schultischen sitzend, wurde der Fernseher auf einem dieser Fernsehwagen reingefahren. Mit dem Röhrenfernseher und der Videorekorder, die Videokassette wurde reingeschoben. Aufnahme aus dem deutschen Fernsehen mit Untertiteln. Und das war mein erstes Mal Rocky Horror Picture Show gucken. Das war sehr weird in der Schule. Und einerseits war die Schule so der Rahmen, der gesagt hat, ja, ihr dürft das, das ist jetzt okay. Aber gleichzeitig war es halt auch echt überhaupt nicht das, was normalerweise in Klassenzimmern in dieser Schule stattgefunden hat. Und wir haben dann als quasi AG entschieden, wir machen das. Und ich habe eine von den Transylvanians gespielt, also eher so Bühnendeko und griechischer Chor oder so. Und für mich war das damals ein Raum, der mir irgendwie eine Struktur dafür gegeben hat, zu lernen, wie funktioniert dieses Sexy und will ich das sein und wenn ja, wie? Weil ich musste das ja in Anführungsstrichen für die Show alles lernen. Also ich habe mir dafür in der Fußgängerzone im Miederwaren-Fachgeschäft Strapse gekauft. Ich habe dafür gelernt, auf High Heels zu laufen und zu tanzen. Ich habe mir auch meine ersten High Heels gekauft für Rocky Horror und habe halt quasi auch eine Anleitung dafür bekommen, weil mir eben auch erklärt wurde, wie diese Posen funktionieren und wie Sachen auch wirken. Und es war so eine komische, interessante Mischung aus irgendwie fremdbestimmt, aber dann doch irgendwie auch sehr gerne angeeignet. Und ich habe in dieser Theater-AG die erste oute Lesbe kennengelernt in meinem Leben. Meine spätere erste lesbische Beziehung war mit einem Mädchen aus dem, oder ja, damals junge Frau, irgendwie aus dem Rocky Horror Orchester. Also das war schon auch irgendwie, ich habe immer Crushes gehabt auf die Frankenfurters. Ich hatte noch gar kein eigenes Verständnis von mir selber als queer, aber es war irgendwie total klar, dass da so eine Tür aufgegangen ist, die Sachen möglich gemacht hat. In diesem Spielen auf der Bühne, in diesem Umgang mit dem Publikum, auch in der Rezeption selber ins Kino zu gehen und den Film zu gucken. Und es war halt auch mein allererstes Fantum. War eher so eine Solo-Veranstaltung, die ich mit irgendwie meiner besten Freundin damals irgendwie geteilt habe. Und war halt sehr nerdig, weil ich habe dann in die Stadtbibliothek gegangen und habe mir irgendwie Ausschnitte, wir hatten ja kein Internet, habe mir dann in irgendwelchen Katalogen irgendwelche Rocky-Horror-Referenzen gesucht und dann aus der Fernleihe so ganz schlechte Kopien, wo dann irgendwie so ein Mini-Abschnitt gewesen ist, wo irgendeine Rocky-Horror-Vorstellung angekündigt wurde und habe das also wirklich alles gesammelt, was ich kriegen konnte, was nicht viel war zu der Zeit. Und das war also auch so meine erste Fan-Erfahrung, da irgendwie dieser Umgang mit Rocky-Horror. Und später habe ich das dann nochmal, da war ich irgendwie zwei, drei Jahre älter, habe ich das nochmal in einer anderen Stadt in einem semi-professionellen Theater gespielt und hatte da eben schon mehr Verständnis von meiner eigenen Queerness. Und das war dann nochmal so ein Revisiting dieser ersten Begegnung mit Rocky Horror. Und irgendwie ist es immer noch so ein wichtiger Bezugspunkt für mich. Jasmin, wie war das denn bei dir?
um das Muster fortzusetzen, ich habe es auch zu einem Zeitpunkt das erste Mal gesehen, als ich noch kein Konzept meiner eigenen Queerness hatte. Aber der Film hat halt so ein vages Unwohlsein bei mir zurückgelassen. Also ich habe es zum ersten Mal als Film gesehen, als er irgendwo lief, und war dann, ja, nicht begeistert, sondern es hat sich irgendwie, ja, angefühlt, als sollte er irgendwie ein Bezug sein, aber ja, nee, ich fand halt das, die gesamte Ästhetik irgendwie unangenehm, und habe mich dann auch eine Weile lang nicht mehr tiefer damit beschäftigt. Aber als ich dann mein Coming-out hatte als Transfrau und mehr damit auch öffentlich unterwegs war, sind alle Leute davon ausgegangen, dass ich den Film gut finde. Und es halt schon fast normativ ist man davon ausgegangen, dass ich einen Bezug zu Rocky Horror hätte. Und es war halt für viele Leute auch einer der Referenzpunkte für Trans irgendwie, die eben, ja, sich nicht damit beschäftigt haben, weil es so eine große Prominenz hat und das Wort dort öfter vorkommt. Also auch zusammengeworfen, du hast ja schon die Transylvanians erwähnt, und Frankenfurter stellt sich als Transvestite from Transsexual Transylvania vor. Und dabei ist halt Transsexual als ein Planet zu verstehen und Transylvania als eine Galaxie, weil eben sie den Ansatz, wie Filme mit Geografie umgehen, halt gerade Horrorfilme der 30er Jahre überhöhen, aber auf jeden Fall diese Begrifflichkeiten werden halt verwendet zur Einordnung dieser Figur, und entsprechend haben Leute es so abgespeichert, genau wie sie eben irgendwie Lilo Wanders und Olivia Jones abgespeichert hatten. Und das waren für mich halt einfach keine Bezüge, in denen ich mich sehen konnte, in dem ich mein Transsein entwickeln konnte, und ich finde halt keine Entsprechung für mich wirklich in der Rocky Horror Show, und deswegen ist es für mich kein Medium, zu dem ich einen persönlichen Bezug habe, in der Stärke, wie ihr das vielleicht habt, oder positive queere Erlebnisse, sondern es ist halt eher was, von dem ich mich bis zu einem gewissen Grad abgrenzen musste und zu dem ich jetzt mit mehr Erfahrung in queeren Medien und einer gefestigteren queeren Identität zurückkehren kann und sagen kann, ja, da sind auch coole Dinge dran, die ich zu schätzen weiß. Also die Notwendigkeit der Abgrenzung hat sich bei mir aufgelöst, aber ich bin nie Teil des Fandom dieses Films geworden.
Ja, ich glaube, das wird sich auch so ein bisschen durchziehen. Ich mache so Foreshadowing. Als Erzählerin, ich mache jetzt als Erzählerin, die es in dem Film übrigens auch gibt, also ein Erzähler, der die Rahmenhandlung macht und das Ganze so als Fallstudie präsentiert. Ich mache jetzt mein Buch auf und sage, wie wir später noch sehen werden.
Boring!
Genau. Damn it. Ja, damit hätten wir auch Zuschauerbeteiligung demonstriert. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir bestimmt später noch darauf zurückkommen werden, dass Rocky Horror sowohl als Text, also als Medium, als auch in seiner Rezeption nie eindeutig eine Sache ist, sondern je nachdem, wer drauf guckt und was damit tut oder nicht tut, sehr unterschiedliche Sachen, für sehr unterschiedliche Leute auch sein kann. Und wir haben also jetzt nicht hier die Wahrheit über Rocky Horror, sondern wir haben mindestens drei Wahrheiten, wahrscheinlich mehr, die wir heute erzählen können.
Ja, und gleichzeitig ist Rocky Horror auch eine Linse, die intertextuell auf andere Werke guckt und die rezipiert halt. Es ist ein Bezug zum B-Movie-Film, es ist ein Bezug zum Horrorkino, das eben vorangegangen ist und speist sich auch da aus dem Fantum des Autors und natürlich eben den Erwartungen des Publikums, den Erwartungen der anderen Leute, die da rangehen. Und gerade bei Theaterstücken entwickelt sich so etwas ja auch aus der Kooperation der vielen Leute, die da reingehen und ihre Sachen mittragen und die das ans Filmset mitgenommen haben. Und in diesem Fall sind halt sehr viele Menschen im Cast des Theaterstücks auch weitergegangen in den Cast des Films und entsprechend bestand halt schon dieser Prozess von ein Werk entwickeln über eine kleine Schaubühne in London mit 60 Plätzen bis halt eben zu einer Filmproduktion ist es halt dauerhaft geworkshoppt worden mit einem Kern von Menschen. Und das ist halt auch etwas, was dieses Werk sicherlich geprägt hat, dass es eben eine längere Entwicklung hatte mit einem konsistenten Cast von Leuten, konsistenten Crew, und es entsprechend nicht nur ganz klar, hier ist der eine Autor, der seine Vision durchgedrückt hat. Es gibt natürlich einen Autor, der Texte, aber es gibt auch einfach eine Entwicklung über die Zeit.
Ich würde jetzt gerne eine Überleitung machen, aber ich weiß nicht, wohin.
Lass uns doch anfangen, wo der Film beginnt, nämlich mit B-Movies und Horror.
Ja.
Die Rahmenhandlung des Films ist im Grunde, man sieht einen B-Movie. Und das ist ja ein Double-Feature. Man kriegt das so einen Teil gezeigt, aber das erste Lied im Grunde ordnet schon ein dass man sich hier in einem Genre bewegt. Und entsprechend würde ich, auch weil wir eben ein Nerdtum-Podcast sind und Horror sicherlich zu den Nerd-Genres und zur Fantastik gehört, Rocky Horror einordnen, bevor wir eventuell halt zu Queerness und Musical-Theater und Zeitgeist und so etwas kommen.
Erzähl doch mal was über Horror.
Ich glaube, diese Einordnung kannst du mal am besten machen, Jasmin. Denn in der Horrorfilmgeschichte bist du, glaube ich, von uns dreien am besten versiert.
Ja.
Ja, wir haben natürlich schon die direkten Frankenstein-Bezüge. Frankenstein halt einer der großen Universal-Horrorfilme, wo halt eben klassische Figuren des Horrors aufgegriffen wurden. Dracula, die Mumie sind halt auch die zwei anderen, die man in dem Zusammenhang nennen muss, den Wolfmann auch. James Whale, der Regisseur von Frankenstein und der Fortsetzung Frankensteins Braut, war selbst queer, aber konnte das nicht so zum Ausdruck bringen, weswegen er queer-coded Elemente in seine Filme reingebracht hat. Unter anderem Dr. Pretorius, den Bösewicht des zweiten Frankenstein-Films, also Frankensteins Braut, der eben Dr. Frankenstein verführt, mit seinen Experimenten weiterzumachen. Da lassen sich auf jeden Fall Bezüge schaffen. Und das war auch eine Möglichkeit, den damalig geltenden Hays Code zu umgehen. Also ein Schwung von Richtlinien, die sich Hollywood selbst gesetzt hat, um moralisch einwandfreie Filme zu produzieren, die auch im Mittleren Westen sich noch verkaufen während der Großen Depression. Und der halt bis gut in die 60er Jahre gehalten hat, wo dann eine Wende im Studiosystem hereingebrochen ist. Und Rocky Horror kommt halt unmittelbar nach dieser Wende. Aber es gibt natürlich noch viel weitere Bezüge, wenn man eben sieht, woher diese Werke eigentlich kommen, die als Vorbild waren. Zum Beispiel eben Frankenstein, was das älteste von in diesem Kontext ist. Also Dracula und der Wolfmann und so etwas. Das sind halt alles eher jüngere Produkte im Vergleich zu Frankenstein, der eben als der Gründungswerke des Science Fiction unter anderem gilt und 1816 von Mary Shelley verfasst wurde.
Ich meine, wenn wir über Horror reden, dann müssen wir natürlich sowieso immer schon von Anfang an auch über Queerness reden, weil Horror sich ja auch immer mit Sachen beschäftigt, die uns als Gesellschaft Angst machen oder Angst machen sollen. Und deswegen finden wir ja auch in ganz vielen Klassikern der Horror, also ich habe jetzt Frankenstein und Dracula vor allen Dingen auch gelesen, und das ist voll von, ich sag mal, homosexuellem und anderweitig queerem Subtext. Also auch die Originalwerke. Und auch gerade so bei Dracula sieht man das nochmal mehr, dieses Spannungsfeld zwischen das Verführerische an dem Bösen oder dem Horror und gleichzeitig eben das Abschreckende und Furchtbare und Zerstörerische am Horror. Und das findet sich halt auch wirklich eins zu eins in Rocky Horror dann wieder.
Genau, im klassischen Horror findet es sich halt oft im Subtext.
Ach ja, Subtext, darf ich dich nochmal unterbrechen? Apropos Subtext, ich wollte noch was zum Hays Code sagen, weil diese ganzen Richtlinien und diese ganzen Verbote, was alles nicht gezeigt werden durfte, das hat natürlich dazu geführt, dass Leute wollten ja trotzdem Geschichten über Sexualität oder Queerness oder andere Dinge erzählen und haben das halt dann quasi verklausuliert, kodiert durch Bildsprache, durch Metaphern und so weiter, aber eben trotzdem untergebracht in den Filmen. Und das heißt, du findest eben diese queer-coded Villains sehr häufig, wo halt eben die Bösen dann queere Züge haben. Was aber eben trotzdem dazu führt, dass queere und queere Charaktere und Queerness präsent sind in diesen Filmen. Oder dass, wie gesagt, in Metaphern gesprochen wird und dass eben auch so eine queere, ich würde sagen, Tradition begründet hat, also einerseits in diesen Codes sich auszudrücken und andererseits diese Codes auch dechiffrieren zu können und sich das ja auch so durch die Filmgeschichte zieht. Und dann kommt halt Rocky Horror und sagt, wir machen mal den Subtext zum Text und machen das alles mal total offensichtlich, worum es eigentlich immer geht in Horrorgeschichten. Und ja, nimmt halt sozusagen diesen Schleier der Plausible Deniability, also diesen Schleier des, wir können es auch verleugnen und können auch so tun, als wäre es gar nicht da, den reißt Rocky Horror halt weg. So. Aber ich glaube, wir müssen nochmal so ein Ticken zurückgehen und nochmal ganz kurz vor Rocky Horror, was da so filmmäßig eigentlich los war.
Ich würde sogar noch weiter zurückgehen, ja, und literarisch zum Anfang von ja, von Frankenstein zurückgehen, ja. Denn das hat stattgefunden auf einem Urlaub, den Lord Byron gebucht hat, auch weil er aus Slutiness nicht mehr tragbar war in der Londoner Gesellschaft. Also für Dandys komplett normales Verhalten, homosexuelle Beziehungen pflegen, was mit seiner Cousine haben, klar. Aber er hat das halt derartig offen gemacht, dass die Leute angefangen haben, ihm auch ja, öffentlich Vorwürfe zu machen, dass er weder ins Theater noch ins Parlament gehen konnte. Lord Byron übrigens einfach saß im House of Lords, was einem auch halt sagt über die Qualifikation, die Adel so mit sich bringt. Aber auf jeden Fall, 1816 war berüchtigterweise das Jahr ohne Sommer, also das Wetter war extrem schlecht und sie saßen dann in den Schweizer Alpen im Urlaub. Er hatte halt sich Leute eingeladen, unter anderem halt Mary Shelley und ihren Mann Percy und haben praktisch als Wettbewerb entschieden oder als Zeitvertreib, wir schreiben jetzt Horrorgeschichten oder Gruselgeschichten. Und ja, Mary Shelley hat halt Frankenstein, also sie hatte zumindest einen queeren Kontext, um das zu schreiben, weil überall, wo Lord Byron ist, ist ein queerer Kontext.
Das war definitiv ein queerer Urlaub, in dem sie dort waren.
Mary Shelley, man muss halt auch, um für sie ein bisschen Kontext zu geben, kam durchaus auch aus einem bedeutsamen Haus, hatte schon literarische Vorbildung und all das. Sie hat ihre Jungfräulichkeit auf dem Grab ihrer Mutter verloren und nachdem Percy Shelley gestorben ist, hat sie sein versteinertes Herz für immer in ihrem Schreibtisch aufbewahrt. Also um halt mal zu sagen, was Mary Shelley für eine Person war, an wenigen Anekdoten.
Ein Vorbild war sie.
Genau, und die hat eben im Grunde mit Frankenstein die Grundlagen für Science Fiction bis zu einem gewissen Grad und für bestimmte Arten von Horror gelegt. Gleichzeitig war auch Dr. Polidori, der Leibarzt von Byron, anwesend, der mit dem Vampir halt eine der ersten Vampirerzählungen halt noch vor Dracula verfasst hat, die eben den modernen Gothic-Vampir zeigen oder eben den byronischen Vampir. Und
Der hat nicht weniger queeren Subtext als andere Vampirgeschichten.
Ich glaube, Polidori ist in diesem Bezug der queere Sub, der etwas über
sein, der einen Text macht.
Ja, genau. Also je nachdem, wie man die Beziehung von Leibarzt zu Lord Byron halt sehen möchte. Auf jeden Fall, es haben sich halt alle, also es stand halt nicht nur im Raum, dass man sich gerade langweilt, sondern eben auch der Grund des Urlaubs und eben Lord Byrons öffentlicher Auftritt mit seiner Queerness, mit seinem Missachten von Regeln. Und die Folgen, die das hat. Und das in der literarischen Analyse gibt es halt auch den Byronic Hero, also den Held nach Lord Byron. Und das ist eben eine Figur, die ihr Außenseitertum genießt, die halt sich so weit von den Konventionen der Gesellschaft freigeschwommen hat, dass die Ablehnung der Gesellschaft sie nur noch darin bestärkt. Und das sind halt Figuren, die Byron geschrieben hat. Das ist auch eine Figur, die Polidori bis zu einem gewissen Grad im Vampir geschrieben hat. Mary Shelley hat allerdings einen anderen Bezug zu Außenseitertum in Frankenstein. Da ist es etwas Aufgezwungenes, das Monster wird geschaffen auf eine Weise, es hat da keinen Konsent, keine Kontrolle zu, es ist für immer anders, es versucht einen Platz zu finden im Rahmen der menschlichen Gesellschaft, aber wird die Menschlichkeit immer wieder abgesprochen und das folgt halt eben so weit, dass es sich in die Arktis zurückzieht und dort eben einsam übers Eis läuft. Das sind praktisch die Ergebnisse des Monsters und ja, Dracula hat natürlich auch einen Bezug zu Außenseitertum, da wird es als etwas Gefährliches dargestellt. Es ist ein Invasion-Roman, der osteuropäisch kodierte Bösewicht kommt, um das viktorianische Zeitalter zu beenden. Das ist ein anderer Kontext, also die Regency-Ära 1816 und halt das viktorianische Zeitalter bietet auch gesellschaftlich andere Umstände und ein Lord Byron wäre halt in Zeiten Bram Stokers eben durchaus viel negativer betrachtet worden. Wie halt auch ein Oscar Wilde zum Beispiel negativ betrachtet wurde. Also da gibt es halt schon einfach Veränderungen, die sich mit der Zeit gegeben haben, wo moralische Regeln auch härter durchgesetzt wurden von der Gesellschaft und eben die Konsequenzen, ein byronischer Held zu sein, eben durchaus welche für Leib und Leben gewesen sind.
Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal wieder zum Hays Code zurückkommen oder eben auch generell zu der Filmwelt der 50er Jahre und dieser ganzen einerseits Antikommunismus-Panik und andererseits Anti-Queerness-Panik, die da geherrscht hat, die auch gerne miteinander verflochten wurde, die halt wirklich dazu geführt hat, dass eben queere Leute, die im Filmbusiness gearbeitet haben, halt auf schwarze Listen gekommen sind, keine Jobs mehr gekriegt haben. Und da eben sozusagen nicht nur auf der Ebene der Filme und der Filminhalte, sondern eben auch auf der Ebene derer, die sie produziert haben und hergestellt haben und daran mitgespielt haben oder geschrieben haben, eben wirklich versucht wurde, die komplett zu verdrängen und da eben wirklich auch ein Outing in den 50ern eben auch bedeuten konnte, du verlierst deinen Job, so, oder Schlimmeres und kommst in den Knast, weil natürlich Homosexualität auch immer noch illegal gewesen ist zu der Zeit, so. Also das war eben nicht nur in ferner Vergangenheit damals bei Lord Byron, sondern das zieht sich einfach auch eben zum Beispiel eben in die 50er, in diese Entstehungsgeschichte von ganz vielen dieser Horrorfilme, auf die sich Rocky Horror eben auch bezieht und ändert sich ja auch wirklich erst in den 70ern mit, also gut, die homosexuelle Befreiungsbewegung fängt in den 50ern an, aber so richtig Wirkung und Effekt hat sie eigentlich erst eben nach Stonewall Ende der 60er und dann eben in den 70er Jahren, als das Ganze sich weiter verbreitet und eben gesellschaftsfähiger auch wird. Und das ist dann eben wieder die Entstehungszeit von Rocky Horror. Und dieses ganze Spannungsfeld von Queerness als Verbotenes, was nicht sein darf und an den Rand gedrängt wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dieses sich aneignen von Queerness und offen dazu stehen und es feiern, auf der anderen Seite, das ist für mich halt auch so total gut in Rocky Horror drin. Und ich vermute von allem, was ich gelesen habe, dass das auch so in Richard O'Briens Biografie drin ist, dieser Konflikt zwischen ich darf das nicht und ich soll das nicht sein, weil Richard O'Brien ist halt selber auch nicht binär. Und ich will mir das aber irgendwie aneignen, aber wann kann ich das eigentlich? Und dass eben er selber das erst sehr, sehr, sehr viel später in seinem Leben hingekriegt hat, damit irgendwie für sich einen Umgang zu finden, der ihn glücklich macht, sozusagen. Und insofern hat quasi Richard O'Brien mit Rocky Horror auch seiner eigenen Biografie vorgegriffen oder mit der Figur des Frankenfurter und diesem schamlosen, im besten Sinne des Wortes, Aneignen von ich nehme einfach alles an Gender, was ich gut finde. Ist jetzt meins. Könnte nichts machen. Ich bin Boss. Genau, jetzt wollte ich aber noch wieder den Bogen zurückschlagen in die frühen 70er vor Rocky Horror. Weil ich glaube, wir müssen noch mal über die Midnight-Movies reden, wo halt Kinobesuch wieder oder im Unterschied zum Mainstream-Kino in den 70ern halt auch so ein Gemeinschaftserlebnis gewesen ist, so ein soziales Erlebnis. Es war so eine Gegenkultur, es wurde im Kino auch durchaus Drogen konsumiert. Es wurden Kultfilme gezeigt oder die dadurch auch zu Kultfilmen geworden sind, wo es auch immer wieder darum ging, sich den Film wieder und wieder und wieder anzuschauen und den dann eben auch irgendwann auf jeder Miniszene zu analysieren, was wir heute für selbstverständlich halten, weil wir alles uns 30.000 Mal angucken können und vor und zurückspulen. Das ging halt damals nicht, weil eben nur das Kino den Film gezeigt hat und dass natürlich auch dann die Filme kommentiert wurden und dadurch eben auch so ein Nerdtum entstanden ist. Und da ist eben Rocky Horror als Film, also diese Kultur gab es schon vorher und dieser Film ist dann aber eben da auch wieder so reingerutscht und hat da ja auch erst seinen Hype quasi gefunden. Dass eben da auch zum Beispiel Filmemacher wie John Waters da eben auch sehr, sehr tabubrechende Filme gemacht haben mit Pink Flamingos. Ja, wo es irgendwie wirklich auch um die Lust am Tabubruch, um des Tabubruchs willen geht. Und um das Schockierende und da auch queere Elemente enthalten sind. Und das sind natürlich Vorläufer, die kulturell auch da sind.
Ja, ganz unmittelbar würde ich da Andy Warhols Flash for Frankenstein nennen. Das ist halt mehr Arthouse, nicht notwendigerweise Midnight-Movies, aber halt eben auch dieses queeres Independent-Kino, ja. Rezipiert Horror ist da ein Moment gewesen und wahrscheinlich auch ein Produkt des Ganzen. Und da würde ich auch Young Frankenstein von Mel Brooks nochmal nennen, der halt auch Frankenstein parodiert und das Ganze in einer gemeinsamen Tanznummer enden lässt. Das sind Filme, die mit denen die Leute sich beschäftigt haben, weil die gehörten halt auch eben durchaus zu diesen Kultfilmen, die wieder und wieder gesehen wurden, wie halt auch viel anderer Science-Fiction-Kram, es gibt eine ganze Aufzählung im ersten Lied des Films und ich würde auch sagen, Rocky Horror befindet sich als Werk an der Brücke, also das Übergangswerk zwischen eben diesem Studiosystem, diesem ganzen B-Movie-Ding, wo eben das Studio absichtlich so Special-Interest-Sachen produziert hat, aber eben auch nur in speziellen Kontexten gezeigt, zu eben Blockbuster-Filmen, wie Star Wars das, die Verbindung werden wir wahrscheinlich auch nochmal gleich aufdröseln, aber wie Star Wars halt eben, oder der Weiße Hai, wo eigentlich Sachen, die Genrefilme hätten sein sollen, dazu geführt haben, dass eben die Reihe der Zuschauer aus dem Kinosaal rausging. Das sind halt die Blockbuster-Leute, Dinge, die halt um den Häuserblock rumgehen, damit die Leute in dieses Kino reinkommen. Und in exakt diesem Kontext, wo eben Leute, die nicht mehr klassisch zum Studiosystem, sondern zum neuen Hollywood gehören, halt wie Spielberg, wie Lucas, ihre großen Erfolge feiern, da findet eben auch Rocky Horror statt und schafft halt mit seinem Platz als Kultfilm, der entsteht eine ganz neue Nische, die auch dem Midnight Movie ein neues Leben über den Moment hinaus beschert.
Ja, und ich hake da mal modisch ein.
Ja.
Die Zeit von Glam und das Motiv des Außerirdischen, was ja in der Rocky Horror Show auch stark vertreten ist, war halt durch Bowie und weitere Großstar queere Mode, die wird aufgegriffen, die es vorher schon gab, aber die halt hier nochmal in diesem neuen Kontext gesetzt wird. Und auch bisexuelle Mode, die mit aufgegriffen wird. Ich sag mal, Rocky Horror als Sammelbecken für alles, was irgendwie queer-coded ist.
Ja, total.
Genau, und ja, Glam ist halt auch der musikalische Moment, der stattfindet. Mhm. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Rocky Horror ursprünglich aus Großbritannien kommt. Das ist halt in London gewachsen und da war Glam halt wirklich das Ding. Das war halt eine Kultur, die eben Mode an die Öffentlichkeit gezogen hat. Die hat auch Queerness ohne feste Zuordnung greifbar gemacht. Man konnte eben sich selber queer coden, ohne dass es notwendigerweise ein komplettes Outing als irgendetwas gewesen ist, sondern eben...
Ich zieh mich halt an wie Bowie.
Genau, ich bewege mich im Kontext von Glam. Ja, also sicherlich auch wieder Außenseiter-Ästhetik. Fast jeder der Bowie-Charaktere, der hat ja sehr auf Bühnenfiguren gesetzt, war irgendwie außenseiterig, aber dieses Außerirdische ist schon ein Rahmen, der da auch irgendwie thematisch geschaffen wurde. Und gleichzeitig passieren halt auch Dinge wie Psychobilly, das halt, oder Punk, das halt eben. Im Psychobilly werden halt die 50er-Jahre-Sachen aufgegriffen und rezipiert und eben die Horror-Dinge der 50er-Jahre, seien es Novelty, Halloween-Lieder von eben Rock'n'Roll-KünstlerInnen oder eben Horrorfilme. Auch die entstehen in diesem Moment auch aus dem Kontext von Punk, der eben auch da, ja, gerade seit, also 1972 so, ist halt auch so ein Geburtsjahr des Punk. Und das ist auch das Geburtsjahr von Rocky Horror. Also da schreibt sich halt, da passiert halt auch vieles parallel in einem kulturellen Moment in Großbritannien, die sich aber auch gleichzeitig eben mit amerikanischer Kultur beschäftigen.
Die Rocky Horror Picture Show, die ja entstanden ist aus dieser englischen Rezeption von Horror aus Amerika. Dieser Film schafft es dann wieder nach Hollywood und nach Amerika und zieht dort die Leute wieder in den Bann.
Ich habe noch eins draufzusetzen, weil Richard O'Brien ist ja geboren in Großbritannien und ist dann aber irgendwie als Kind mit seinen Eltern nach Neuseeland ausgewandert und ist da eigentlich aufgewachsen und erwachsen geworden und ist dann irgendwie mit Anfang 20 erst zurück nach London gekommen. Also erzählt selber immer, was er in Neuseeland halt gelernt hat, ist diese klassenlose Gesellschaft. Also dass man halt keinen Respekt haben muss vor königlich, also vor diesen ganzen Royals oder vor diesen Gesellschaftsklassen, die ja in Großbritannien, das ist ja ein sehr klasse, ist ja ein sehr, sehr wichtiges Differenzierungsmerkmal, was sich so durchzieht durch die Gesellschaft. Und da halt quasi das in der Kindheit zu haben, dann aber woanders zu sein, wo das einfach nicht existiert und dann zurückzukommen, zu denken, ja, pff, mir doch egal, ob du Royal bist. Also so, dass das natürlich auch an der Person von Richard O'Brien hängt und natürlich eben mit diesem Hintergrund von aus in Neuseeland aufgewachsen zu sein und dann in London zu sein, dann bist du ja auch wieder Außenseiter. So. Und hast irgendwie da auch kein Zuhause. Und dann eben, was wir jetzt wissen, eben persönliche Struggles mit der eigenen Geschlechtsidentität und wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich eigentlich hin? So. Das ist ja trotzdem, Richard O'Brien hat das damals nicht bewusst gemacht. So. Aber wenn du halt dir anguckst, was er seitdem in Interviews erzählt hat über seine Biografie, dann kannst du dir das zusammenreimen, dass das natürlich auch irgendwie sich durchgezogen haben muss, dass er selber auch irgendwie nie so richtig irgendwo dazugehört hat und eben auch wieder dieses Spannungsfeld von einerseits ist das schrecklich und man ist sehr alleine und Leute verstehen einen nicht und auf der anderen Seite der Freiraum, der dadurch entsteht, weil wenn du eh nicht dazugehörst, dann kannst du auch machen, wo du Bock drauf hast, so, weil dann die Regeln für dich ja sowieso nicht gelten, weil du gehörst ja nicht dazu, so, und du kannst auch nicht dazugehören, weil niemand dich haben will und das ist halt auch wieder was, was ich ganz viel in Rocky Horror sehe und auch in der Rezeption von Rocky Horror wieder finden kann.
Ja, ich glaube auch, dass Richard O'Brien halt nie diesen einen Punkt in der queeren Szene hatte, ja, wo er sagen konnte, hier, das bin ich, ich slotte mich da rein, jetzt gehöre ja, ich total dazu.
Aber durch Rocky Horror hat er dann ein bisschen selbst geschaffen, so den Ort, wo er dazugehört.
Also was man vielleicht kurz erzählen muss für die Leute, die jetzt nicht sich in die Biografie von Richard O'Brien vertieft haben. Richard O'Brien ist nicht binär, benutzt Er-Pronomen, hat sich selber beschrieben als Transgender zu einer Zeit, als Transgender in erster Linie ein Begriff war für alle, die irgendwie nicht cis sind, aber auch nicht binär trans, wie wir heute sagen würden. Hat sich als drittes Geschlecht bezeichnet, hat gesagt, er ist 70% Mann, 30% Frau und so weiter. Das sind aber alles Dinge, die er später lange nach Rocky Horror gesagt hat. Als er selber in seinen 50ern war, hat er dann eben angefangen, ungefähr 10 Jahre lang auch Hormone zu nehmen, also Östrogen, trägt gerne auch mal feminin kodierte Kleidung, aber auch das alles erst sehr, sehr viel später und hat halt im Grunde mit Rocky Horror einen Raum geschaffen, für den er selber noch gar nicht bereit gewesen ist. So. Und das ist halt auch wieder wichtig, dass das eben insofern auch gar nicht absichtlich gewesen ist, sondern dass es irgendwie so ganz viel, ja eben wieder so der Subtext von Rocky Horror ist, der sich dann doch wieder irgendwo eingeschlichen hat. Und eine Sache, die ist mir vorhin das erste Mal aufgefallen, deswegen muss ich das noch an dieser Stelle erwähnen, weil wir müssen überlegen kurz, Rocky, das Monster, was geschaffen wird, ist hypermaskulin. Also so Bodybuilder, Beefcake-Ästhetik, Muskeln, der perfekte Mann sozusagen. Und das ist das Monster. Das muss man sich auch mal so kurz auf der Zunge zergehen lassen, dass eine nicht-binäre Person einen Film macht, in dem das Monster Hypermaskulinität ist.
Gut, aber wenn man jetzt in den Subtext geht, ist ja auch allen klar, dass das Monster nicht das Frankensteins Monster ist, sondern ja, Frankenstein selbst.
Ja, genau. Ja. Aber so dieses, was wird da erschaffen und wie künstlich diese Hypermaskulinität eigentlich ist, die halt eben überhaupt nicht natürlich ist, sondern die muss halt künstlich geschaffen werden und da muss trainiert werden und da muss das Chart-Aptis-Programm durchexerziert werden und in 7 Tagen, dann bist du ein Mann.
Genau, und dann bekommt auch das Seal of Approval für die Männlichkeit.
Das hat Richard O'Brien mit 100%iger Sicherheit nicht absichtlich da bewusst reingeschrieben. Aber es ist halt trotzdem drin.
Mhm. Ich glaube, Richard O'Brien hat halt für selber den Raum geschaffen, den er in Horrorfilmen gefunden hat, für spätere Generationen queerer Menschen. Also eben dieses, ich kann mich da reinversetzen, ich sehe die queer-codeten Elemente und ich kann sie benennen. Und tue das halt eben auch später mit meinem Text Rocky Horror. Aber in Rocky Horror selber schafft er auch wieder Subtext, den wir dann zu Text machen können, mit einem weiteren Verständnis von Queerness. Und es war auch im Grunde der Höhepunkt seiner Karriere. Also nach Rocky Horror kam da nicht viel. Also man kennt ihn vielleicht noch als den Anführer der Diebesgilde aus dem ersten Dungeons & Dragons Film, wenn man in Nerdmedien unterwegs ist. Aber ansonsten...
Weil Dungeons & Dragons ist ja genauso alt wie Rocky Horror. Der Film.
Überhaupt, kultureller Wendepunkt Mitte 70er, Nerdkultur. Ich würde mal, die ersten Rocky Horror-Fans waren das Marketing-Department von Fox, also von 20th Century Fox. Die mussten diesen Film geliebt haben. Die haben wirklich alles daran gesetzt, den erfolgreich zu machen. Also, das ist halt nicht wie Star Wars Opening Weekend, wir alle wollen diesen Film sehen, sondern die mussten wirklich vorweg Arbeit reinstecken. Der Film ist erfolglos gelaufen an verschiedenen Stellen, hat sein Publikum erst mit der Zeit gefunden. Und zwar eben, indem sie absichtlich Nischen gesucht haben, wo können diese Film platzieren. Und das war eben in Midnight Movies, wo sie absichtlich gesagt haben, okay, wir haben hier entdeckt, also die sind reingegangen in Kinos, haben zugeguckt, wie Leute den Film rezipieren, haben gesagt, okay, die rezipieren den wie ein Midnight Movie, obwohl wir ihn nicht so gezeigt haben, weil wir haben ihn eben als einen Musical-Film irgendwie positioniert. Musicals übrigens zu dem Zeitpunkt keine Blockbuster mehr. Da war Hello Dolly in den späten 60ern so die Wende, ab der Musicals nicht mehr als profitabel galten. Und eben nur Nischenfilme wie Hair, was halt auch eine Bühnenstückverfilmung war, dann mal durchgebrochen sind. Aber ansonsten, Musical war eigentlich schon out als Genre. Und dann haben sie eben Rocky Horror erstmal die Chance gegeben, einen transatlantischen Film draus gemacht, mit eben Casting von AmerikanerInnen, um eben zu sagen, wir wollen eben bewusst, dass das den großen Markt hat. Und ja, der Film hat gestruggelt. Und sie haben ihn immer wieder und wieder platziert. Sie haben die Marketingkampagne verändert, nachdem der Weiße Hai, also Jaws, ein großer Erfolg war. Haben sie das Titelbild des Films, vorher war das eben einfach menschliche Figuren, haben sie auf Lippen verändert und drunter geschrieben, Another Set of Jaws, um halt unmittelbar den Bezug zu Horror herzustellen. Und was ich hervorragend finde, sie haben ein Playboy-Model namens Lorelei Shark dafür gecastet, ihre Lippen herzugeben.
Oh mein Gott, wie großartig. Der Nachname, das hatte ich noch gar nicht registriert, ihren Nachnamen.
Im Moment war die halt bekannt, das war als Stuntcasting. Und ja, die Lippen kommen halt auch vor im Film. Am Anfang werden halt sozusagen Richard O'Briens Gesang wird über die Lippen einer Frau gelegt.
Patricia Quinns, die sind im Film, also ja. Die im Film sind aber von Patricia Quinn.
Ja, ja, genau. Genau. Das mit dem Lorelei Shark-Ding ist halt weil ja ein Marketing-Move im Nachhinein, um es nochmal in den Kontext zeitgenössischen Horrors zu setzen, anstatt eben nur den Rückgriff der Vergangenheit. Und sie haben das Ding auch zur Worldcon gebracht, halt einer ihren Ort jährlich wechselnden Sci-Fi-Con. Es geht halt hauptsächlich um Bücher, aber eben auch um andere Nerd-Dinge. Und die Worldcon 1976 in Kansas City ist auch ein Wendepunkt der Nerd-Pop-Kultur. Denn dort wurden zum ersten Mal Star Wars-Dinge gezeigt, halt Kostüm und Dia-Show. Also noch kein richtiger Trailer, aber eine Dia-Show. Und man konnte sich eben so Requisiten ansehen. Und also das ist halt der Moment, der Vorabend von Star Wars, der halt wie mit Science-Fiction umgegangen wird, was es bedeutet, ein Franchise zu sein. Und so etwas für immer verändert hat. Also es ist einfach der Vorabend dessen. Und es ist das erste Mal, dass George R. R. Martin seine Hugo Losers Party, dessen Einfluss auf die Nerd-Szene hat da mit ihren Anfang dieser Worldcon. Das ist halt die, wo sie absichtlich Rocky Horror hingetragen haben, um es halt speziell Science-Fiction-Nerds zu zeigen, die eben das Verständnis haben, die wissen, wie man Filme analysiert und die eben diesen ganzen Movie-Hintergrund mitbringen. Und es hat sich von da eben tatsächlich verbreitet. Es war erfolgreich, Rocky Horror den Nerds zu zeigen und nicht nur Leuten, die es zufällig sehen wollen. Also eben sehr gezieltes Marketing, das da betrieben wurde und eben dann den Kulterfolg begründet hat. Weil es ist ein Midnight-Movie geworden und es ist halt mittlerweile das letzte von denen. Also es ist halt einfach... Also
es ist der Midnight-Movie, der immer noch läuft.
Ja.
Genau.
Ja. Das ist halt auch krass, ne? Ich meine, so ein Film, der wirklich seit 1975 ununterbrochen in den Kinos ist, das ist halt auch, ja.
Aber das ist halt auch ein Punkt, die Rocky Horror Picture Show ist eben kein Film, den man sich typischerweise alleine zu Hause anguckt für einen Filmabend. Das ist ein Film, der genau wie das Musical durch den Kommentar des Publikums lebt. Deswegen ist es immer auch ein Event. Deswegen lebt es auch immer noch weiter im Kino. Es wurde halt auch zwischendurch im Fernsehen ausgestrahlt, aber eigentlich ist es ein Kinoerlebnis.
Apropos Fernsehen, das muss ich euch jetzt mal eben vorlesen. Ich habe nämlich eine Hausarbeit geschrieben zum Zuschauerverhalten bei Vorführungen der Rocky Horror Picture Show. Ich habe eine Ansage aus dem ZDF aus den späten 80ern transkribiert. Zu sehen ist eine kleine schwarze Leinwand. Davor stehen zwei Reihen voll besetzte Kinositze mit Leuten, die Wunderkerzen in den Händen halten und sich mit dem Rücken zur Kamera angeregt miteinander unterhalten. Rechts im Bild steht eine blonde Ansagerin in einem rosafarbenen Blazer. Ja, ich hoffe, Sie haben sich ein gutes Plätzchen ergattern können in der ersten oder zweiten Reihe, liebe Zuschauer, denn in wenigen Augenblicken geht es hier so richtig ab. Das ausgeflippteste Musical aller Zeiten, das mittlerweile schon ein echter Kultfilm ist, erwartet Sie hier in diesem Kino. Die Rocky Horror Picture Show. Dann wird halt der Rocky Horror Picture Show Schriftzug eingeblendet auf der Leinwand. Alles, was sie brauchen, sind ein paar Wunderkerzen. Die Ansagerin so eine brennende Wunderkerze hoch und hält die in die Kamera. Eine Handvoll Reis für gute Stimmung. Schmeißt Reis auf die Leute, die hinter ihr sitzen, die sich ungerührt weiter unterhalten. Und sagt, denn das sind die obligatorischen Mitbringsel, wenn sie gleich zu Gast auf dem Transsilvanischen Jahreskongress sind. Und dann geht irgendwie das Testbild los und die Lippen fangen an. Und dann sagt sie noch, Ja, und damit Sie auch sonst das echte Rocky Horror Picture Show Feeling genießen können, gibt's das respektlos freche Monster- und Science-Fiction-Spektakel bei uns natürlich im amerikanischen Original mit deutschen Untertiteln. Na, wenn das kein Grund zur Freude ist. Und dann wird nochmal mit Reis geworfen und die Ansagerin duckt sich und dann geht der Film ab. So. Und das ist halt irgendwie so, im ZDF geht es mainstreamiger. So. Und gleichzeitig ist das halt wirklich so diese Zusammenfassung von sich spontan entwickelndes Zuschauerverhalten, die halt mit dem Film interagieren, die darauf, die den kommentieren, die Sachen sagen, auf die der Film dann antwortet, die anfangen, sich zu verkleiden als die Charaktere aus dem Film. Und das Ganze, was halt erst spontan entstanden ist, was dann aber auch wieder kodifiziert wurde, weil spätestens mit der Aufnahme einer kompletten Vorführung mitsamt Zuschauerkommentaren, die dann auf Schallplatte veröffentlicht worden sind. Ja, ich habe diese Schallplatte. Ich konnte sie mitsprechen irgendwann mal von vorne bis hinten. Und das dann eben auch wieder über den lokalen Kontext hinaus in die Welt verbreitet und gleichzeitig sich diese Zuschauerkommentare und diese Interaktion auch immer wieder weiterentwickelt hat in der Rezeption, seit sie oder seit dieses Zuschauer-interaktive Ding angefangen hat.
Ja, Cosplay geht halt auch nur, wenn man sich einen Film endlos oft ansieht. Und wahrscheinlich ist das eine der ersten richtig großen Cosplay-Szenen, die eben aus mit einem gewissen Stand ist. Und eben speziell Rocky Horror hat halt eben einen dauerhaften Anlass gegeben, durch die ständigen Vorstellungen auch eben kostümiert ins Kino zu gehen. Und ähnlich wird sich halt mit Star Wars entwickeln. Das ist halt, es gibt halt so ein berühmtes Foto, das durch die sozialen Medien geht, von einer Frau, die sich schon in den 1970er Jahren einen kompletten Rebellen-Pilot in den Anzug gebaut und eben mit dem Wissen, was bedeutet das, wie oft muss diese Person ins Kino gegangen sein, um da mitzuzeichnen, um halt eben eine so, also halt wirklich, ja, echtes Kostüm zu gestalten. Das ist halt super nah dran an dem ist, was man auf der Leinwand sehen kann in den Details. Und das ist auf jeden Fall was sich halt durchzieht, was auch die Kostümdesignerin von Rocky Horror halt wirklich gewürdigt hat, wie sehr ihr Werk halt rezipiert und weiterentwickelt wurde. Und damit würde ich nochmal...
Darf ich noch eine Sache sagen, weil ich würde gerne noch erwähnen, dass Cosplay ja auch so ein hartes, oft feminin kodiertes Nerdtum ist, was total unterschätzt wird, wie viel Arbeit und wie viel Fachwissen da drin steckt, damit du Dinge exakt reproduzieren kannst oder die richtigen Materialien oder die richtigen Schnitte oder die richtigen Details unten drunter, die man gar nicht sieht. Und dass das halt auch ein Ausdruck von Nerdtum ist, eben das in dieser Detailtiefe zu verfolgen. Also inzwischen ist es akzeptierter, dass das so ist, aber ganz lange war das ja gar keine akzeptierte Form von Nerdtum. So. Genau, aber zurück zur Ausstattung, Jasmin.
Ja, genau. Da würde ich sagen, da treffen sich halt Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft unter der künstlerischen Leitung von Terry Eklund Snow, den man auch mal würdigen kann. Das war sein erstes Projekt als Art Director und er hat später halt die Art Direction für sowas wie Aliens oder den Tim Burton Batman-Film gemacht. Also der Look von sowas wie Space Marines oder eben Gotham City durchaus von ihm mit beeinflusst. Also jemand, der wirklich ja in der Nerd-Szene Nachhall hatte. Also auch die Art Direction bereits schon jemand, der viel Wirkmacht hatte. Aber ja, die Kulissen von Brian Thompson übrigens wurden aus Hammer Studio Resten gebaut. Die Hammer Studios waren halt ein britisches Filmstudio, das halt ja so einen eigenen Stil von Horror geprägt hat. Die Christopher Lee Dracula Filme wären da ein Vergleich. In den 70ern ging es dann halt schon in Richtung Dracula jagt Minimädchen, also auch schon sehr self-aware und dass eben die Zeit weitergegangen ist. Der Schauplatz, das Schloss ist halt eins, das schon in mehreren Hammer-Filmen aufgetreten ist und auch wenn zu dem Moment schon recht baufällig nochmal als Set gedient hat und genauso wurden da einfach Visiten ausgeliehen, die da...
Die haben ja auch in den Bray Studios in London gedreht, wo eben viele der Hammer-Filme auch entstanden sind und deswegen waren die Requisiten oder die Ausstattung eben wahrscheinlich auch einfach da.
Genau, es lag halt bereit. Das, wie gesagt, das Set, also offensichtlich einen starken Bezug zur Vergangenheit. Die Maske allerdings wurde mit Pierre Laroche besetzt. Das ist jemand, der auch das Make-up für viele Glam-KünstlerInnen gemacht hat. Also auch David Bowie unter anderem. Also jemand, der exakt den Zeitgeist gerade verkörpert hat von wie sehen die Leute aus. Und Bühnen-Make-up auf diese exaltierte Weise ist halt etwas, das für männlich auftretende Leute überhaupt erst denkbar war in den 70er Jahren. Also natürlich gab es schon vorher einige Ausnahmen, aber eben das Glam-Make-up, das sich dann halt auch im Publikum verbreitet hat, war halt etwas, was exakt in diesem Moment besteht und wo Pierre Laroche durchaus jemand ist, der Einfluss darauf hatte, wie die Leute sich dann halt geschminkt haben und vielleicht auch, warum die Leute Lust hatten, sich zu schminken.
Was mir dazu gerade noch einfällt, ist, dass ja dadurch, dass ja das Make-up, was vorher für die Bühnenshow existiert hat, das ist ja Theater-Make-up gewesen. Und Theater-Make-up muss ja immer größer und krasser und intensiver sein, damit man das auch hinten aus der letzten Reihe noch sieht, auch wenn es Kleinsttheater ist. Und Film-Make-up ist ja eigentlich viel dezenter, weil die Kamera ja viel näher rangeht und du brauchst diese Theatralik des Make-ups überhaupt nicht. Und das hat Rocky Horror auch einfach so ignoriert, ne? Die haben halt einfach irgendwie Bühnen-Make-up genommen, egal, weil ja auch so Performance-Make-up von MusikerInnen ist ja auch Bühnen-Make-up, weil du als Publikum ja sehr weit weg bist und damals hattest du ja auch noch gar nicht so dieses Musikvideo-Ding, was ja wieder auch filmisch ist. So. Und das fand ich gerade auch ganz spannend, dass im Grunde ja auch da diese Verschmelzung von Musical als Bühnenshow und Film stattgefunden hat in Rocky Horror ganz viel.
Ja, sie haben jemanden genommen, der halt eben Maske für Konzerte macht, nicht jemanden, der Maske für Filme macht traditionell, also in der Ursprungsqualifikation. Aber die Leute, die Glam auf der Straße getragen haben, die haben ja auch BühnenkünstlerInnen imitiert und entsprechend war deren Make-up halt auch sehr exaltiert. Und man konnte es eben dann halt am Ende der Straße sehen. Genau, dann würde ich zum Kostüm übergehen, von Sue Blaine entwickelt, die, wie gesagt, sich über die Rezeption sehr gefreut hat und deren Entscheidung war, ich habe keine Recherche zu betreiben. Die hat die Horrorfilme nicht gesehen, die hat auf Vibes gearbeitet, Vibes only. Und unmittelbar erkennbare Charaktertypen gestaltet. Und da hat sie eben, also Looks vorweggegriffen, sie selber klopft sich auf die Schulter, sie sagt, sie hat Punk vorweggesehen. Also sie hat halt sozusagen Elemente aus ihrem Ding wurden von Punk entweder genauso reinterpretiert oder einfach übernommen. Halt, dass die Netzstrümpfe zum Beispiel ist ein Element, wo sie sagt, das kommt von ihr, auch Haare auf die Weise färben. Aber auch eben wie 50er-Jahre-mäßig Brad und Janet, also das Paar, das sich ins Schloss verirrt, auftreten. Da hat sie halt auch einfach wirklich mit Formen und Klischees gearbeitet, ohne eben wirklich sich tiefer damit zu beschäftigen und hat eben ist eigentlich perfekt getroffen auf eine Weise, die nachhalt, ohne, also die uncoolen 50er, so, mit Eddie, der von Meatloaf gespielt wurde, einem Opfer Frankenfurters, der halt sehr Rock'n'Roll-mäßig unterwegs ist, mit Lederjacke und Tolle, aber eben Narbe im Gesicht, weil er angegriffen wurde, so einen frankensteinigen Look, greift sie etwas vor, was halt das Bühnenoutfit zahlloser Psychobilly-Bands einfach 1:1 geworden ist. Ich sehe schon wieder, wie Sachen rezipiert wurden oder wie halt eben die Vermischung von Horror und Mid-Century-Ästhetik eben sich einfach wiederholt hat. Also beim Psychobilly würde ich nicht sagen, das waren alles noch die Horror-Fans, sondern da würde ich sagen, diese Verknüpfung.
Die haben es einfach auch aufgegriffen.
Genau, die parallele Entwicklung von 50er Jahre plus Horror-Ästhetik führt zu ähnlichen Ergebnissen.
Ja, das Absurde ist ja, dass, obwohl eben dieses Visual von Brad und Janet als Spät-50er, also amerikanischen jungen Leuten funktioniert, spielt der Film überhaupt nicht in den 50ern. Und also trotz aller dieser Horrorbezüge, sondern der Film spielt in den 70ern, weil nämlich Brad und Janet, als sie im Auto sitzen, die Rücktrittsrede von Richard Nixon hören, die 74 stattgefunden hat. So, das heißt also auch stattgefunden zwischen der Entstehung von Rocky Horror als Musical und Rocky Horror als Film. Also der Film selber und Zeit in diesem Film ist auch irgendwie seltsam und unbestimmt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die dafür sorgt, dass dieser Film heute immer noch funktioniert auf so einer ästhetischen Ebene. Dass du ganz selten das Gefühl hast, so, boah, das ist jetzt aber so total dated und komisch und unangenehm, wie man andere Sachen aus den 70ern sich heute anguckt. Also Rocky Horror hat so eine komische Zeitlosigkeit und entsteht, glaube ich, genau durch diese Aspekte, die du auch beschrieben hast, dass es eben diese ganzen Bezüge aufmacht.
Ich glaube, der Bezug ist auch wichtig im Sinne von Ende einer Ära und von Code und all dem, dass eben Nixons Rücktritt. Also damit werden halt auch gleichzeitig Brad und Janet als aus der Zeit gefallen gezeigt. Also sie sind halt nicht die genau, wie Eddie halt auch, also diese 50er-Jahre-Charakter, die sind nicht die Leute der Gegenwart, ja, sondern die müssen sich verändern. Oder die sind
genau, das sind die Leute der Vergangenheit, die ja jetzt eine Entwicklung durchmachen ja müssen, um in der Gegenwart anzukommen. Und gleichzeitig wird auch auf die Zukunft verwiesen, dass es noch weitergeht.
Genau, gleichzeitig sind es auch die Figuren, die eben die Werte von Hays Code und ähnlichem verinnerlicht haben. Mhm. Die praktisch sozusagen die Produkte dieses Codes, die jetzt eben ja sich verändern können. Das ist halt auch bis zu einem gewissen Grad sicherlich symbolisch für das, was da kulturell abgeht. Und ja, es gibt natürlich noch sehr viel Spezielles an Queercoding, was halt auch in Ausstattung und
Kostüm. Ja, darf ich die Liste?
Ja, genau. Ich würde halt noch betonen, dass ja halt eben durch ihr 50er-Jahre-Tum sind halt Brett und Jared ja halt auch aktiv straight gecodet. Das wird normalerweise nicht vorgenommen, aber eben in diesem Fall ist es halt schon. Also dadurch, wie sich ihre Kostüme abheben, ist straight coding
ja, ein total, Ding zu führen. Total. Wohingegen eben das gesamte, also auch die Hochzeit vorher und alles, das ist ja teilweise so eine Mischung, also ein bisschen 60er-Ästhetik ist so mit drin in dieser Hochzeit, wo Brett Janet ja den Heiratsantrag macht, bevor sie sich auf diese Reise machen und bevor sie in diesem Schloss ankommen. Also das Schloss ist alles queer-coded und dazu gehören so Dinge wie, dass so klassische griechische Männerstatuen stehen dann im Labor und halten den Lautsprecher und tragen Nagellack. Oder die Mona Lisa hängt in einer Schwarz-Weiß-Reproduktion links und rechts gespiegelt im Tanzsaal. Oder diese ganze, was ich vorhin schon gesagt habe, durch Rocky Horror, also die Figur Rocky verkörperte Ästhetik, diese Beefcake-Ästhetik und von diesen Steve Reeves-Muskelfilmen, also Hercules und so alles, diese Ästhetik, die da auf die da Bezug genommen wird. Dann hast du natürlich auch so Kleinigkeiten wie Columbia hat rote Schuhe, was ein Verweis ist auf Wizard of Oz. Und wie in Wizard of Oz werden auch verschiedene Rollen von den gleichen Leuten gespielt. Also du hast halt in dieser Kirchenszene, Tim Curry spielt den Pfarrer. Und Magenta und Riff Raff spielen Angestellte dieser Kirche. Und die stellen dann wiederum dieses berühmte Bild American Gothic nach. Also dieser Farmer mit der Mistgabel. Und das sieht man dann hinterher wieder als Porträt in diesem Schloss. Und das hast du ja in Wizard of Oz auch, dass diese Charaktere sozusagen im Wunderland und außerhalb des Wunderlands von den gleichen Leuten gespielt werden. Eigentlich sollte Rocky Horror am Anfang auch in Schwarz-Weiß gedreht werden, wie Wizard of Oz, und dann in Farbe umschalten. Das haben sie aber verworfen, weil zu teuer. So.
Genau, wie sie nicht die Horrorfilme als Collage am Anfang geführt haben. Also Gedanke war, alle Filme, die genannt werden, im ersten Lied halt den Ausschnitt nochmal zu zeigen, um halt diese Intertextualität zu schaffen, in der ja natürlich auch die klassische griechischen Statuen und so etwas zu verstehen sind. Genau wie Leonardo da Vinci ja auch eine Figur ist, die
ja, genau, durchaus genau als queer verstanden wird. Was du halt auch hast als queeres Thema ist halt, es gibt diese Szene, da hat Frankenfurter diesen grünen Laborkittel an und da ist halt so ein umgekehrter rosa Winkel drauf, was halt das Symbol ist, unter den Nazis halt schwule oder bisexuelle Männer in KZs einsortiert haben sozusagen und umgebracht haben. Und das wird sich halt angeeignet, das wird aber umgekehrt und gleichzeitig gibt es trotzdem noch diese Gegenfigur von Dr. Scott, der halt ja auch die wieder einbrechende Norm symbolisiert, die jetzt reinkommt und irgendwie alles aufklärt, was da an Dekadenz und schrecklichen Dingen passiert, weil der seinen Neffen Eddie sucht, der ja eben auch aus der Vergangenheit kommt. Und der hat halt einen deutschen Akzent, der total absurd übertrieben ist. Also der sagt bei jeder Gelegenheit, ach, so. Und der verweist ja eben wieder so auf Ex-Nazis, die jetzt in den USA weiter als Wissenschaftler arbeiten, vielleicht auch nicht Ex-Nazis sind. Ist auch wieder ein Verweis auf Dr. Seltsam und so weiter. Und das Thema hast du halt auch wieder drin und auch wieder so eine Zurückweisung, also durch Frankenfurter verkörpert, von wir sind hier nicht das Opfer. Wir sind Boss. Und literally, Frankenfurter hat ein Herz-Tattoo, unter dem Boss steht.
Der rosa Winkel wurde auch von der queeren Szene ungefähr um diese Zeit herum selber reclaimed und aufgegriffen. Aber ja, natürlich, es macht halt auch Bezüge deutlich dafür, wie, woher halt die ganzen Moralvorstellungen gerade kommen und wie nah dann doch eben Dinge wie Nixon an Nazi-Ideologien gewesen sind im Kern. Das ist halt natürlich was, was man so kurz vor Thatcher gut sagen kann aus Großbritannien, aber was halt eben ihn auch noch ja, sehr präsent werden wird, wie das halt eben nicht weg ist und gleichzeitig eben politische Macht gewinnen kann. Und es ist halt eben auch tatsächlich der Moment kurz vor einer konservativen Wende. Also der Einbruch der Normen findet eben auch tatsächlich statt und Glenn wird auch sein Ende nehmen als ästhetische Bewegung kurz danach. Und Reagan wird Präsident werden in den USA. Also das sind halt als Sachen, die vielleicht vage man fürchtet zu dem Moment, aber wo es halt auch nicht sicher ist, dass die konservative Wende wieder kommt. Aber die Wende, die der Hays Code gebracht hat, ist halt eben eine, die Richard O'Brien auch bewusst ist, dass halt eben so Momente von Freiheit nicht notwendigerweise anhalten müssen.
Was ich auch noch gerne erwähnen würde, weil es auch relevant ist, sowohl für spätere Punk-Ästhetik als auch für die queeren Bezüge, sind die Kinky-Bezüge, die natürlich auch in Rocky Horror sind und wo Rocky Horror sich auch, also insbesondere der Film, sich auch visuell bedient. Also erstmal natürlich diese ganze Korsett, Netzstrümpfe, Strapse, High Heels Ästhetik, dann aber eben auch Franken gibt eine Szene, da trägt Frankenfurter eine Lederjacke mit ganz vielen Buttons und peitscht Riff-Raff aus. Dann hast du dieses ganze Machtverhältnis zwischen Frankenfurter und seiner Dienerschaft, Riff-Raff und Magenta und eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Columbia. Dann hast du dieses French-Made-Outfit von Magenta. Es gibt diese Szene, wo Rocky mit goldenen Ketten angekettet ist auf sein Bett und sich jetzt quasi zur Inspiration und Strafe für Eskapaden, weil er ja schon kurz nach seiner Erschaffung quasi sich nicht so benommen hat, wie er sollte und da jetzt über ein Glasfenster mit Atlas, der die Welt trägt, meditieren muss. Ja, du hast irgendwie dann so Voyeurismus, dass irgendwie Magenta und Columbia auf ihren Monitor gucken, wie Frankenfurter Bright und Janet verführt nacheinander und so weiter und so fort. Also du hast auch da so ein sich aneignen von Dingen, die, ja, so diese Gleichzeitigkeit von Dingen, die eigentlich als negativ bisher dargestellt worden sind, immer. Aber dadurch, dass halt vieles davon Frankenfurter tut und Frankenfurter einfach kein, du guckst nicht diesen Film und denkst, oh Gott, Frankenfurter ist aber eine furchtbare Person, sondern du denkst irgendwie, Frankenfurter ist sexy oder hot oder irgendwie auf jeden Fall eine positive Figur für das Publikum. Und von daher funktioniert das nicht, weil dann dadurch bekommen all diese Dinge eine andere Bedeutung. So.
Weil Frankenfurter ein Byronic Hero ist und Byronic Heroes eben diesen Film mitbestimmen und Hedonismus und Normüberschreitung werden als etwas Positives dargestellt. Ja.
Ich meine, Frankenfurter an sich ist ja auch einfach schon genau das Subtext wird Text. Die queer-coded Villains, Frankenfurter ist nicht queer-coded. Frankenfurter schreit heraus, wie queer er ist und nimmt die Rolle des Villains an als queere Person und schreit auch das heraus.
Ja, das hast du schön gesagt. Und hat auch kein Schamgefühl oder kein Schuldbewusstsein. Also diese ganzen moralischen Skrupel existieren halt nicht. Mhm. So, was halt einerseits ein Horror-Trope ist, aber andererseits eben auch wieder so ein Befreiungsding.
Genau, andererseits ist es auch befreiend und sexy.
Ja, genau.
Ja, es endet halt, also Rocky Horror endet erstmal einer großen Tanznummer, bei der auf dem Fest, zu dem Frankenfurter seine Gäste eingeladen hat. Und ja, dort wird halt eben mit Key und Brett und Janet führt da Tanznummern auf, wo er sie halt vereinnahmt und gleichzeitig im Mittelpunkt steht. Und die mit Pool und allem Sprungturm enden, also wirklich halt sehr.
Und die Orgie im Pool. Also das ist so der einzige Teil, wo es halt nicht so explizit wird, dass es ein Porno wäre, aber es ist sehr eindeutig, dass eigentlich gemeint ist, dass die jetzt nicht nur sich küssen untereinander. So.
Ja, genau. Da greift es auf die Bildsprache zurück, die eben der Hays Code etabliert hat. Und die wir halt auch alle wissen, so,
dass sie hier nur küssen.
Bedeutet nicht notwendigerweise nur. Es endet aber auch damit, dass eben die Dienerschaft sich gegen Frankenfurter auflehnt und sagt, das ist jetzt halt zu viel. Du übertreibst hier gerade mit dem Hedonismus und du übertreibst mit der Dekadenz und diese Leute hier reinzuziehen und Menschen zu ermorden, nicht weswegen wir hergekommen sind, wir wollen wieder nach Hause.
Ja, und gerne King, aber bitte mit Konsent.
Ja, genau, genau.
Frankenfurter geht halt über jeden Konsent hinweg. Durchgehend. Auch das wird kritisiert in dem Moment, in dem sie die Macht an sich nehmen und sagen, wir gehen jetzt.
Ja, genau. Wobei, auch da habe ich ja schon wieder das Gefühl, ich möchte da so ein kleines Fragezeichen dran setzen. Ich erzähle ein kleines Anekdötchen. Damals, als ich im Theater Rocky Horror eben gespielt habe und selber Columbia gewesen bin, ging es um diese Inszenierung von dieser Szene, wie Frankenfurter Bride und Janet nacheinander verführt. Und dieser Regisseur hat diese Szene sehr, sehr rapey angelegt. Und ich habe mich damals tierisch darüber aufgeregt, weil ich halt gesagt habe, es geht in dieser Szene nicht um das Brechen von Konsens, sondern es geht um dieses Trope der Verführung, dass Frankenfurter so unwiderstehlich ist, dass du für ihn alles tun würdest, dass du da alle deine moralischen Hemmungen fallen lässt, weil die Verführung einfach zu groß ist. So. Und dann heißt das, ja, okay, klar. Natürlich haben wir Sex, auch obwohl ich eigentlich mich aufsparen wollte oder auch wenn ich gar nicht sicher bin, ob das
ob das meiner Sexualität eigentlich
entspricht. Darf das, ist es überhaupt, ist also so, dass sowohl eben negiert wird, dass es ein Betrügen der jeweils also anderen Personen in diesem Paar ist, als auch, dass das Queere daran irgendwie problematisch ist, sondern das ist ja alles irgendwie, ja, weil Frank einfach so überwältigend verführerisch ist, kannst du gar nicht Nein sagen und willst aber auch nicht Nein sagen. Das ist ja der Punkt. Und das war für mich immer so ein total wichtiger Aspekt an dieser Szene, dass sie zwar mit super dubious Consent anfängt, dass der Consent aber erworben wird. In diesem Enttarnen von, oh Gott, du bist ja Frankenfurter und gar nicht die Person, als die du dich ausgegeben hast. Das ist natürlich super shady und creepy. So. Aber dann zu sagen, ach, eigentlich ist es ja egal, weil du bist total hot und naja, komm, why not? Das ist halt auch was, wo ich sagen würde, das stimmt, das ist für mich nicht stimmig, da nur zu sagen, ja, das ist irgendwie
ja
ein sich hinwegsetzen.
Ja, in der Szene auf jeden Fall. Da geht es um die Verführung, aber in mehreren anderen Szenen ist es halt auch, wo Frankenfurter einfach über jeden Konsent hinweggeht.
Ja, ja, da bin ich bei dir.
Ja, er ist auf jeden Fall eine shady Person und wenn wir es wieder in den Zeitmoment reinbringen, dann könnten halt die vom übrigens von Richard O'Brien gespielten Riff Raff, also dem Diener, praktisch dem Igor des Ganzen, geführten Aufstand, könnte man halt auch den Backlash sehen, den die queere Community gegen Glam hatte, denn für die war das halt auch nicht unbedingt notwendigerweise etwas, was sie als positiv verstanden haben, wenn eben selbst Be Curious reicht, um sich anzuschließen dieser ganzen Sache und dass eben Dinge, die gerade in Großbritannien vorher sehr im Verborgenen stattgefunden haben, bis hin zu einer eigenen Geheimsprache mit Polari, dass halt eben dieser Moment auch einer war, der Leuten Angst gemacht hat und wo sie vielleicht auch wieder zurück wollten zu ihrer geschlossenen Community, die halt nicht eben Brett und Janet plötzlich inkludiert, weil sie mitmachen wollten.
Ja. Und jetzt haben wir den Salat in der Rezeption. Dass Brett und Janet sich alles angeeignet haben. Ja, ich sag das so, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch eine Geschichte, die ja auch in der Rezeption des Films stattgefunden hat, der halt wirklich erst eben dieser Kultfilmerfolg geworden ist in der Gegenkultur, in der queeren Subkultur, die da eben was gefunden haben, was für sie ein Identifikationsmoment gewesen ist. Und dann aber sehr, sehr schnell, also auch schon in den 70ern, sehr schnell gekippt ist in, eigentlich sind jetzt hier nur noch irgendwie heterosexuelle College-Studis in den Kinos und gucken sich das an und nehmen das so ein bisschen so als Karnevalsmoment von, hier kann man mal kurz über die Stränge schlagen und danach ist man aber wieder in seinem geordneten Geschlecht und Sexualität und alles ist wieder in Anführungsstrichen normal. Und das ist natürlich auch nicht unproblematisch, dass das so stattgefunden hat oder dass irgendwie, ja, Rocky Horror eben auch, je nachdem, wo es gezeigt wird und wer es guckt, teilweise auch, also dass so dieses vermeintlich Befreiende halt auch wieder so eine Komponente hat, also diese du gehst halt ins Kino und dann gibt's die Frage irgendwie, sind hier irgendwelche Virgins, also Leute, die noch nie vorher Rocky Horror gesehen haben und die müssen dann auf die Bühne kommen, wenn sie sich melden und irgendwelche peinlichen und meistens sexualisierten Rituale durchführen. So. Und das finde ich halt weird und creepy, weil das ist für mich nicht befreiend. Also für mich ist nicht befreiend, ich führe dich vor und nötige dich zu Dingen, für die du vielleicht gar nicht bereit bist, so, wo du auch gar nicht weißt, auf was du dich eingelassen hast, weil du bist ja neu, so, und das nutze ich aus, das finde ich halt total creepy an der Rezeption. Und
das ist aber eben auch
eine Sache, die sich in manchen Orten eben in dieser Rezeption entwickelt hat, dass das dazugehört, dass du da durch musst, so, und so ein Aufnahmeritual.
Das ich übrigens nie erlebt habe, also dass in den Veranstaltungen, in denen ich war, sowohl bei der Rocky Horror Show als auch bei der Rocky Horror Picture Show, ist das niemals vorgekommen.
Ich glaube, es ist ein sehr amerikanisches Ding.
Das ist in der europäischen Variante, habe ich es nicht erlebt.
Ich auch nicht. Aber eben auch so diese Zuschauerkommentare, die halt reagieren auf das, was im Film passiert, die halt entweder Charaktere beschimpfen oder noch mehr queeren Subtext schaffen, indem sie dem Film Fragen stellen und dann der Charakter antwortet mit Ja darauf oder it's true oder it's also true und also da noch mehr Sexualisierung reinbringen und sozusagen den Filmfiguren Dinge in den Mund legen. Und aber gleichzeitig, wie gesagt, ich habe damals meine Hausarbeit geschrieben und habe da sehr viele Skripts mir auch angeguckt, die halt existieren oder damals existiert haben von diesen Zuschauerreaktionen. Und es ist total interessant, weil du je nachdem, wo du bist und wann du bist, die sich halt ändern und auch auf politische Entwicklungen reagieren und eben durchaus auch konservativ sein können. Also dass halt ja nicht alles, was das Publikum zu dem Film sagt oder dem Film, den Filmfiguren in den Mund legt durch einen Dialog, ist notwendigerweise progressiv.
Ich glaube, auch inhärent wird man etwas konservativ, wenn man versucht, eine Kultur anhand eines einzelnen Artefakts über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten und zu kodifizieren. Also das ist bis zu einem gewissen Grad schwingt das Konservative einfach mit dabei.
Ja, ich wollte auch direkt eingreifen, nämlich bei den Zuschauerreaktionen. Ich habe das Musical, wie gesagt, sehr, sehr oft gesehen und konnte so die Entwicklung von den 90ern bis jetzt, und damit meine ich, ich habe es dieses Jahr im Theater gesehen, mitverfolgen. Und die Zuschauerreaktionen entwickeln sich. Also es gibt Basics, das Reiswerfen, dass man Zeitungen benutzt, um sich vor dem Regen zu schützen und so weiter. Die sind immer gleich. Aber ansonsten entwickeln sich die Zuschauerreaktionen. Und das ist nach Orten getrennt, aber eigentlich da auch viel, ich sag mal so, tourneebegleitend. Und in den 90ern, weiß ich, gab es die Situation, dass verschiedene von den Charakteren, wenn deren Name genannt wird, reagiert das Publikum auf irgendeine Weise. Und um die Zuhörenden, die wissen, worüber ich rede, zu erfreuen, sage ich jetzt einmal Dr. Everett Scott. Und eine der Reaktionen war, wenn Janets Name genannt wurde, zu rufen Slut. Und in den 90ern war das gang und gäbe und wurde als sehr unterhaltsam wahrgenommen. In den 2000ern irgendwann änderte sich das Ganze, 2000 oder 2010er vielleicht auch erst. Und wenn jemand aus dem Publikum das Slut reingerufen hat, war die nächste Reaktion entweder aus dem Publikum oder, wenn das nicht passiert ist, von der Bühne, von den Schauspielern, no Slut-Shaming. Und bei einem der ersten Mal, wo ich das erlebt habe, hat Frankenfurter seinen Monolog unterbrochen und sich zum Publikum gewandt und den Call-out gemacht, dass erstmal er selbst sehr gerne eine Slut ist. Und das bestimmt auch für jeden Zweiten aus dem Publikum zutrifft. Und durch sowas wurde es halt immer mehr erweitert und auch, ich sag mal, hat sich entwickelt. Und ich würde sagen, positiv. Und von solchen Dingen gibt es halt viele. Also die Interaktion mit dem Publikum, von den Schauspielern, nicht, also vom Sprecher einmal, aber auch von den restlichen Schauspielern, ist halt immer wieder neu, ist jede Aufführung ist anders. Und der Zeitgeist spiegelt sich darin auch immer wieder.
Ja, aber das ist ja auch das Interessante der interessante Unterschied zwischen Rocky Horror als Bühnenshow und Rocky Horror als Film.
Ja.
Weil der Film ist fertig. Da da können wir nur noch entscheiden, was wir reinwerfen. Und es ist halt nichts Interaktives. Aber wenn du eine Theatershow hast, da kann natürlich viel mehr Interaktivität stattfinden. Und da können halt auch sozusagen in der Performance selber die Updates stattfinden, ja, die man sich wünscht, in welche Richtung auch immer. So, das finde ich halt auch wieder cool. Also ich hätte fast mehr Bock, mir Rocky Horror im Theater anzugucken als im Kino, weil ich glaube einfach, dass es das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich es halt im Theater selber auch gespielt habe und einfach so diese direkte Interaktion, weil es halt auch ein winzig kleines Theater war und die Leute teilweise zwei Armlängen entfernt von uns gesessen haben. So. Und das ist einfach ein anderes Ding. Du tust was und du kriegst eine direkte Reaktion. So. In die eine wie in die andere Richtung. Und das macht der Film natürlich nicht. Der Film ist insofern passiv und da musst du dir deine Unterhaltung selber machen und da kommt nichts Neues zurück.
Ja. So. Wobei in Amerika ja auch sehr viel die Shadowcasts dabei sind, wo eben Leute aus dem vorher ausgewählte Leute, entweder einfach Fans oder auch Schauspieler, das Ganze nachspielen und kommentieren. Also der Film läuft im Hintergrund, davor ist die Bühne und dann erst kommt das Publikum. Und dadurch bekommt man einen Teil dieses Elements ja auch wieder mit rein.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich so aber tatsächlich auch nicht erlebt, weil die Male, wo ich es im Kino gesehen habe, gab es keine Shadowcasts. Die sind in Deutschland einfach auch wesentlich weniger verbreitet als in den USA, wo die Shadowcasts fast relevanter sind als alles andere.
Da der Film jetzt, wie gesagt, unveränderlich ist und natürlich, er wird abgekultet in diesem Ritual, aber ich würde vielleicht ein bisschen weiter denken, sehen, was sozusagen wir von Rocky Horror mitnehmen können. Was hat sich daraus entwickelt? Was ist aus der Rezeption geworden? Also
ich wollte gerade sagen, also ich würde gerne, bevor wir komplett weggehen vom Film, ich würde gerne nochmal punktuell zwei Dinge erwähnen, wo sozusagen Rocky Horror in anderen Filmen vorkommt. Und einmal ist es Fame von 1980. Da ist so die Story von eine schüchterne Figur geht in die Rocky Horror Vorstellung und erlebt da so diesen befreienden Moment, der ihr so einen Selbstbewusstseinsschub gibt. Also sozusagen Rocky Horror als positives, bestärkendes, befreiendes Erlebnis. Und dann gibt es die Rocky Horror Glee Show von 2010, die für mich eine der absolut enttäuschendsten Umsetzungen und Rezeptionen, also teilweise ist es ja ein Remake und teilweise ist es eine Auseinandersetzung damit, mit Rocky Horror ever ist. Weil die haben wirklich alles rausgenommen, was an queerer Befreiung in diesem Ding drin war. Die haben das Wort Transsexual Transylvania zensiert und daraus Sensational Transylvania gemacht. Die haben eine Cis-Frau Frankenfurter spielen lassen. Die haben alles entschärft, was man entschärfen kann und haben im Grunde die 50er Jahre zurück in Rocky Horror gebracht. So plakativ gesprochen. In einer Serie, das ist ja das Schlimme daran, weil Glee ja in ganz vielen anderen Punkten total bahnbrechend gewesen ist, was queere Themen und queere Charaktere und queere SchauspielerInnen und anderen AutorInnen angeht. Ein absoluter Tiefpunkt in Glee und in Rocky Horror.
Dennoch wahrscheinlich, wie man heutzutage, wenn man in den USA das in der Schule aufführen wollen würde,
müsste.
Also auch
wahrscheinlich, wahrscheinlich. Für mich ist das einfach so schockierend, weil eben, wie gesagt, ich in meiner Schulzeit in den 80ern ganz, ganz andere Dinge erlebt habe.
Eben.
Und das für mich einfach auch so dieser Backlash oder dieser Rückschritt total offensichtlich geworden ist. Oder auch einfach teilweise natürlich auch einfach ein kultureller Unterschied zwischen Deutschland und USA. In den USA hätte ich in den 80ern wahrscheinlich auch nicht in der Schultheater AG Rocky Horror gespielt. So.
Nee, aber die konservative Wende passiert da eben auch massiv gerade.
Genau.
Genau, abgesehen davon, dass es natürlich gezeigt hat, wie Musicals erfolgreich sein können, nämlich eventuell mit offener Queerness, abseitigen Themen, Horrorelementen, hat es natürlich auch Auswirkungen gehabt. Wir haben ja schon davon gesprochen, wie eben die Punk-Szene vielleicht sich daran bedient hat oder zumindest Sachen foreshadowed hat, die dann passiert sind. Insgesamt ist es halt auch einfach ein Look und eine Codierung, die neu geschaffen wurde, die jetzt einfach existiert und den Leuten zur Verfügung steht. Es hat gezeigt, wie Kultfilme existieren können, also sowas wie The Room, das halt immer wieder gezeigt wird, in diesem Fall, weil es ein schlechter Film ist, aber eben Kultcharakter gewonnen hat. Auch das ist sicherlich beeinflusst von Rocky Horror, genau wie eben, wie weit kann man es treiben, einen Film immer wieder anzusehen und wie groß kann die Begeisterung werden, was eben Cosplay und so etwas angeht. Da war es einfach ein Vorreiter, was hat natürlich auch Karrieren gestartet, also
oh ja.
Von Susan Sarandon, die dort Janet aufgetreten ist. Meatloaf war auch jemand, der ja erst danach zu seinem vollen Star-Ruhm gekommen ist, aber ich würde sagen, die Breakout-Person ist auf jeden Fall Tim Curry, der vorher überhaupt kein Bühnenschauspieler war, geschweige denn Berührungen in Hollywood hatte. Also der wäre nicht nach L.A. gezogen, wenn nicht Rocky Horror dort gespielt worden wäre. Und ist dann eben über den Film zum Schauspiel gekommen und dort, ja, einer der großen Nerd-Darsteller, würde ich sagen, also für Nerd-Franchises, also Rocky Horror, sich offensichtlich eins, wie wir besprochen haben. Er war der Mörder-Clown in It, halt eine seiner großen Rollen. Er hat den Teufel in Legend gespielt, einem der großen Fantasy-Filme mit hohem Budget, die aufgetreten sind. Aber auch in ja unmittelbarer Vergangenheit, er hatte in den frühen 2010er Jahren einen Schlaganfall, ist seitdem im Rollstuhl unterwegs und eher als Voice Actor bekannt, aber da hat er Figuren wie den Imperator Palpatine in Clone Wars synchron gesprochen, was halt wieder den Bogen schließt zum Moment.
Zeitgleich aufgegangen sind.
Finde ich eine schöne Synergie, dass halt eben dieser Moment sich bis heute fortschreibt, auch wenn wir jetzt wieder eine Veränderung hin zum Studiosystem erleben mit der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney und ähnlichen Dingen. Und Star Wars gehört auch Disney, alles gehört
sehr willkommen in einem Cyberpunk.
Ja, genau. Zensurbestrebungen, konservative Wende, wir hatten das alles, also es ist nicht, genau, aber es wird natürlich auch weiterhin aufgeführt. Ich habe jetzt mir letztens tatsächlich eine Performance von Frankfurter angesehen, die mir gefallen hat, weil ich nach Sandman Mason Alexander ein bisschen weiterverfolgt habe. Es gab auch eine Neuverfilmung, bei der Laverne Cox als Frankfurter gecastet wurde. Aber ich glaube, die hat niemand von uns gesehen.
Nee, ich habe es nicht übers Herz gebracht, weil ich halte das für eine dermaßen Fehlentscheidung. Ich liebe Laverne Cox. Ich glaube, Laverne Cox als Frankenfurter war eine komplette Scheißidee. Weil das suggeriert, dass Frankenfurter eine Transfrau ist. Und Frankenfurter ist keine Transfrau. Frankenfurter ist irgendwie nicht binär, irgendwie genderqueer. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig, dass das nicht näher spezifiziert ist. Sondern dass wir da drauf gucken können und alles Mögliche selber sehen oder nicht sehen. Ich halte das für keine gute Entwicklung und habe es mir deswegen auch nicht angeguckt, weil ich irgendwie denke, so, ich werde einfach super enttäuscht sein. Ich werde mich total aufregen müssen. Und ich habe mich ja schon Mike Lee aufgeregt.
Das reicht.
So, und irgendwie ist das ist so ein komischer Moment, wo halt versucht wird, also sowohl in Glee als auch in dem Remake, meiner Meinung nach, respektvoll mit Transmenschen und Transfiguren umzugehen. Und das geht aber irgendwie komplett nach hinten los. Weil du einerseits eben in diesem Versuch diese ganzen befreienden Momente komplett, also entweder indem du die ganze Transness rausnimmst, was Lee gemacht hat, so, und das einfach so tust, als wäre das nicht relevant und als ginge es maximal um irgendwie sexy auf der Bühne tanzen, in Unterwäsche, so. Oder du definierst halt Frankenfurter eben durch diese Besetzung mit einer Transfrau als Transfrau, was auch wieder eine scheiß Idee ist, weil du eben damit Dinge festschreibst, die nicht festgeschrieben sind und eben auch dann wieder natürlich einen Charakter erzeugst, wo plötzlich eine Transfrau irgendwie, ja, wieder eine Mörderin ist und eben wieder in diese ganzen Klischees reinfällt in einer Zeit, wo es einen harten Anti-Trans-Backlash gibt, so. Auf der einen Seite irgendwie so, ja, schön, Präsenz von Transfrauen in Medien und cool, dass Laverne Cox eine Rolle gekriegt hat, für die sie hoffentlich gut bezahlt worden ist. Aber, Ich hätte es besser gefunden, wenn es kein Remake gegeben hätte.
So. Kultfilme auf die Art zu remaken, ich brauche es, glaube ich, nicht wirklich. Also man wird es nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, es ist halt eben kein Subtext, der jetzt im Text wird, Frankenfurter trans wäre. Das ist halt eben, weswegen ich den Film nicht mochte. Dass es mir das halt eben ist so gelesen würde, als wäre das, als wäre es eine Bedeutung für mich. Und das ist, deswegen finde ich die Besetzung als so prinzipiell nicht gut, wenn eben Laverne Cox die Figur genderqueer anlegt und spielt. Cool, soll sie machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass keine Transfrau Frankenfurter spielen kann.
Ja, klar.
Aber es sollte halt nicht der Punkt sein. Das ist halt dieses, ist das die einzige Repräsentation, die wir haben dürfen, die wir am Anfang hatten und die halt auch zu Queer-Coded Villains und dergleichen geführt hat. Und ich glaube, dass eben, ja, es ist kein Fortschritt. Man kann es interessant anlegen jeweils.
Ich fand halt Mason Alexander Parks Auslegung auch interessant.
Weil eben das eine nicht-binäre Person singt, speziell. Das ist auch kein Filmremake, das ist halt einfach eine von vielen
Darstellungen. Eine der Darstellungen, ja.
Genau, eine der darstellenden Personen auf der Bühne, genau. Und ja.
Ich glaube, was einfach auch wichtig ist für den heutigen kulturellen Moment, in dem wir diesen Film gucken oder vielleicht auch zum ersten Mal gucken, ist einfach, dass in den 70er, also wir haben heute einfach eine sehr klare Trennung zwischen, das ist deine Geschlechtsidentität und das ist deine sexuelle oder romantische Orientierung. Und in den 70ern hatten wir diese Trennung nicht. Wir hatten nicht diese klare Trennung zwischen Geschlecht und Sexualität, so, sondern das war irgendwie, das war erstens alles unter dem gleichen Dach und hat sich in der gleichen Community versammelt. So, das hatte auch begrifflich keine klare Trennung. Also so dieser Begriff Queen hat halt sowohl eine Komponente von Homosexualität, also Schwulsein oder Homoerotik im Sinne von Männer, die auf Männer stehen, hat aber eben auch immer eine zusätzliche Komponente von Genderqueerness und von Femininität, die irgendwann nicht mehr so ganz wirklich in Anführungsstrichen männlich ist. So. Und hat damit eben auch wieder eine offene Grenze hin zu Transidentitäten oder nicht-binären Identitäten. Und Rocky Horror schafft es halt meiner Meinung nach, dass genau diese Fuzziness und diese Queerness im Sinne von, die Grenzen sind nicht klar und sie müssen auch nicht klar sein. Und wir brauchen keine klaren Identitäten und Label und Schubladen und Kategorien. Das verkörpert für mich Rocky Horror total gut. So. Und greift für mich, also hat für mich da auch immer so ein Queerness in diesem Sinne eben verkörpert. Und wenn du jetzt aber natürlich heute guckst, wo wir ganz anders über Geschlecht und Sexualität nachdenken, versuchst du halt ständig die heutigen Kategorien auf diesen Film anzuwenden. Und das funktioniert halt nicht, weil dieser Film sich immer wieder entzieht und das nicht will, dass du eine eindeutige Lesart für Frankenfurter findest, eine eindeutige Lesart für die Sexualität oder für die Machtverhältnisse oder für die Beziehungen der Charaktere untereinander. Und einerseits ist es halt cool, weil eben diese Projektionsfläche aufgeht, wo alle eben sehen können, was sie gerade sehen wollen und was sie gerade brauchen und womit sie gerade was anfangen können. Oder eben Leute eben auch alles sehen können, was sie nicht sehen wollen und eben ganz viel Negatives auch finden können. Und alle haben Recht mit ihrer Lesart. So, weil alles legitime und nachvollziehbare Lesarten sind, die du anhand des Textes machen kannst und wo du auch sozusagen Belege für finden kannst im Text. So.
Ja, ich würde auf der anderen Seite auch noch betonen, dass es eben auch nicht sinnvoll ist, den Film auf die heutigen Labels anzuwenden.
Ja.
Also, dass man sich die heutigen Labels nicht durch den, also man sollte den Film nicht versuchen, mit heutigen Labels zu erklären, aber umgekehrt sollte man heutige Labels auch nicht versuchen, mit dem Film zu erklären. Ja. Wenn das dein einziger Bezugspunkt ist, dann lern dazu. Das werden nicht unsere Hörenden sein, aber es ist halt eben, das ist halt eben, was ich an dem Film was mir den Film verlitten hat, dass eben eher auf mich angewendet wurde, die eben auf einer gesellschaftlichen Ebene bin ich sehr für Queerness als britische Kategorie, die keine Eintrittsschwelle hat und die keine Definition der Einzelperson, kein Outing notwendigerweise braucht. Aber gleichzeitig habe ich für mich halt einen Wert in Labels und in individuellen und halt eben auch in der Bezeichnung als Frau. Und das möchte ich überhaupt nicht in Frage gestellt haben. Und auch nicht, ein androgynes Twitterwesen. Nein, das ist nicht was ich anstrebe, es ist auch nicht, was ich bin.
Ja.
Und entsprechend kann niemand in diesem Film meine Entsprechung sein und mein Vorbild. Und wenn ich mich eben da in diesen Film hineinbegeben würde, dann wäre das halt ein Cosplay von Glam-Ästhetik, die ich aber in meinem Leben halt nie gefahren habe. Genauso wenig, wie ich jemals Punk-Ästhetik gefahren habe. Psychobilly wäre da halt am nächsten dran, aber das ist in dem Film halt nur als eben, ja, als die straight-coded Personen oder eben als Eddie, der verstorben ist, repräsentiert. Also es gibt mich nicht in diesem Film und deswegen, hat er für mich halt nicht diesen befreienden Moment. Und ich glaube, mit der Zeit wird es halt immer mehr ein kulturelles Relikt werden. Mhm. Und der Versuch ist halt, als solches sollten auch Leute, die den eben heute am Leben halten, betrachten. Und nicht als etwas, wo versucht wird, eine Relevanz zu erzwingen, die eins zu eins nicht mehr da ist. Es ist auch okay, wenn Filme weitergehen. Es ist die Erschaffung des Films ist weiter weg von uns als der Haze-Code von dem Film.
Ja, es ist echt lange her, dass der entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch dieses Ding. Also erstens haben wir ja heute viel mehr queere Medien zur Auswahl als Rocky Horror. Von daher muss auch niemand auf Rocky Horror reduziert werden. Ich bin 100% sicher, dass auch zur Entstehungszeit von Rocky Horror nicht alle queeren Leute den geil fanden oder sich damit identifizieren konnten, sondern da gab es bestimmt auch Leute, die gesagt haben, so, boah, das ist mir alles viel zu krass. So, oder das ist halt nicht meine Identität. Ich finde meine Identität auch nicht eins zu eins in diesem Film wieder. Ich finde, für mich ist der Bezugspunkt zu Rocky Horror viel eher das emotionale Erlebnis oder mein soziales Erlebnis beim Spielen in der Theater AG und beim Fansein in der Interaktion mit dem Film als Text. Weil für mich ist das Rumnörden ist schon auch Spaß und cool, da die ganzen Bezüge zu finden und dann zu gucken, irgendwie so, oh, und die ganzen Filme anzugucken, die Rocky Horror halt referenziert. Das ist für mich auch Spaß und Unterhaltung und Fandom, was durch den Film gekommen ist. Und ich habe da jetzt aber auch nicht, dass ich den Film gucke und denke so, oh, das bin ich da oder das will ich sein. So, sondern es ist eher so dieser Vibe oder das ist so diese Botschaft von Hinterfragen von tun uns diese Grenzen und Kategorien eigentlich gut, ja oder nein? Dieses, was spricht eigentlich dagegen, queer zu sein? So, das ist für mich eher der emotionale Bezug zu diesem Film. Und ich kann es aber total verstehen, dass das super nervt, wenn man das ständig so angetragen kriegt, so nach dem Motto, hier, du kannst dich damit doch bestimmt total identifizieren. Das fühlt sich für mich so an, wie ich wahrscheinlich meine Reaktion auf The L-Word gewesen ist, wo dann immer alle Leute, hier, aber guck mal, da sind doch Femmes. Und ich so, nein, ich habe null Identifikation mit The L-Word. Das spricht mich null an. Ich kann dessen kulturelle irgendwie Bedeutung anerkennen, aber ich habe null Interesse, es zu sehen und ich habe auch keine positiven Gefühle dazu. So. Und so stelle ich mir vor, dass vielleicht deine Reaktion eine ähnliche ist, dass ständig andere Leute sagen, aber das ist doch hier voll was für dich und du kommst doch hier vor und du so.
Da wird doch sogar transsexuell gesagt.
Und nein.
So. Ja, toll.
Mhm. Ja, genau. Ja.
Ich habe ähnliche Reaktionen auch, also Drag Race wird mir halt noch viel mehr angetragen oder auch da sind meine Reaktionen auch noch stärker. Ja. Aber genau. Serena, hast du einen Film, der dir qua Identität angetragen wird, den du nicht magst?
Eigentlich jegliche BDSM-Filme.
Secretary.
Ja, ich habe keinen gesehen, keinen einzigen. Ich werde es auch nicht tun.
Secretary ist gut.
Ja, das höre ich immer wieder. mein Problem ist, ich habe kein Interesse an Machtgefälle. Und deswegen sind alle Filme, die Machtgefälle zeigen, für mich erstmal uninteressant. Wenn das der Hauptteil des Films ist, dann interessiert er mich nicht. Da fühle ich schon ein bisschen mit, auch bei Rocky Horror habe ich es auch. Es gibt keine Person, mit der ich mich identifizieren würde. Es gibt aber durchaus Personen, auf die ich crushen kann. Mhm. Also Aspekte von Frankenfurter auf jeden Fall. Und für mich aber auch ganz klar Columbia und die Entwicklung von Columbia innerhalb des Films. Denn ja, sie ist halt irgendwie vage queer, hat irgendwie ein Thing mit Magenta laufen, ist verschossen in Frankenfurter und in Eddie und offensichtlich steht auf eine große Bandbreite an Personen. Mhm. Das hat mich jetzt weniger angesprochen an ihr, aber es gibt den Punkt, sehr lange wird sie ja von Frankenfurter behandelt, als wäre sie eine seiner Untergebenen, was sie nicht ist.
Ja.
Und irgendwann stellt sie sich hin und sagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Das ist mir zu viel. Ja. Du behandelst mich schlecht, du behandelst andere schlecht. Ich gehe nicht mehr mit, ich trenne mich. Mhm. Und das war der Moment, in dem ich auf sie gecrushed habe.
Ja.
Wo sie für sich selbst aufsteht und sagt, das hier ist mit, ja, ich mag dich, aber das hier ist toxisch. Und ich will das nicht.
Ja.
Und das war für mich ein wo ein weiblicher, queerer Charakter gesagt hat, hier ist meine Grenze, respektiere die bitte. Und ich gestalte mein Leben als weibliche, queere Person, wie ich es möchte. Mhm. Nicht, wie andere mich haben wollen.
Ich musste gerade auch nochmal durch. Das ist so, es ist so ein cooler Moment. Ich habe ja, wie gesagt, Columbia auch gespielt und habe von daher auch so einen Platz in meinem Herzen für diesen Charakter. Und ich habe gerade nochmal gedacht, das ist auch mit diesem Outfit, das ist auch so eine coole Szene vom Outfit her, weil vorher hat sie halt auch so dieses Showkostüm und dieses kleine, dieses Shorts und den Zylinder und das Glitzerzeug und diese Widerstandsszene. Da hat sie halt einen löchrigen, gestreiften
Pyjama an.
Herrenpyjama im Grunde an, weil es ist kein femininer Schnitt. So. Mhm. Und stellt sich halt hin und diese ganze Sexiness und verführerisch und diese ganze Pin-Up-Ästhetik ist halt weg. So. Und das ist so der Moment, wo sie sagt, nein. Und das finde ich halt auch, das, jetzt, ne, wo wir drüber reden, fällt mir das auch zum ersten Mal so wirklich auf. Und das ist aber auch was ich an Rocky Horror so mag, dass du immer wieder neue Aspekte finden kannst, je nachdem, mit wem du drüber redest oder welchen Aspekt du dir gerade anguckst. Ob du dir die Nippes-Figuren anguckst und überlegst, was alles so im Bühnenbild ist und Absurditäten oder Filmzitate oder whatever oder persönliche Bedeutungen. Und das macht es für mich einfach auch immer noch interessant und spannend, über diesen Film nachzudenken.
Ja, die Liebe zum Detail erlaubt dem Film eben, dass er auch einfach immens wiedersehbar ist. Ja. Also der Wiederschauwert ist halt groß. Der ist halt.
Ja.
Es ist halt auch kein Zufall, dass eben der Film so verfangen hat, weil eben er bietet das Material. Wir haben jetzt schon fast 2 Stunden darüber gesprochen, was da intertextuell möglich ist mit diesem Film, wie tief die Ebenen und die Bedeutungen sind. Und das zeigt sich halt eben auch auf der Leinwand und das zeigt sich auf der Bühne. Und deswegen sehen so viele Leute es halt auch wieder und wieder, weil es halt eben diese Projektions- und auch Diskussionsfläche bietet.
Ja, im Prinzip könnten wir über jedes Thema, das wir heute angesprochen haben, eine eigene Podcast-Folge machen.
Ja, es gibt garantiert Leute, die einen Rocky-Horror-Podcast haben. Und,
und den Film von vorne bis hinten oder das Musical von vorne bis hinten durchanalysieren, ja.
Ja. Ja, und seien wir ehrlich, um auf Musicals zurückzugreifen, wir schnappen, bei Cats ginge das nicht.
Ja.
Es gibt kein Ende, Leute, wer beim Musical das diese Tiefe anbietet, also nichts.
Ja. Ich glaube, das ist für mich halt auch so eine Geschichte, dass ich mag einfach, also mich hat von Anfang an also diese Intertextualität, diese Referenzen, diese Bezüge, diese Awareness für den kulturellen Kontext und gleichzeitig auch so eine gewisse Respektlosigkeit, sich zu bedienen bei dem, was da ist, an kulturellem Zeug, so. Und damit verbunden auch wieder so eine, ich eigne mir Dinge an, von denen gesagt wird, das ist nicht deins, das ist nicht für dich. Und ich sage, nee, ich nehme das aber jetzt, so. Ich mache da jetzt was mit. Und das ist, ja, das mag ich nicht nur an Rocky Horror, aber ich mag es auch sehr an Rocky Horror und auch so diese künstliche Ästhetik, dass du irgendwie denkst, du denkst in keinem Moment, dass es ein realistischer Film ist. Sondern es ist von vornherein so diese überhöhte Ästhetik und dieses Performative. Und das finde ich persönlich halt auch in Filmen wie 8 Frauen von François Ozon oder But I'm a Cheerleader von Jamie Babbitt oder und so weiter. Also so Filme, die so eine Künstlichkeit reinbringen, die mich total anspricht.
So. Gleichzeitig ist der Film sehr verständlich, auch wenn man, also gerade als queere Person ist dieser Film unglaublich verständlich. Mhm. Selbst wenn man keine Ahnung hat. Als ich das Musical gesehen habe, als ich den Film gesehen habe, ich hatte keine Ahnung vom Hays Code. Mhm. Ich wusste nicht, dass die Filme so waren, wie sie waren, wegen des Hays Codes. Ich habe trotzdem verstanden, auch beim ersten Ansehen, als ich 14 oder so war, dass hier die queer-coded villains, den Begriff kannte ich natürlich nicht, dass darauf zurückgegriffen wird und dass hier aus dem, was man sonst im Fernsehen und bei Disney und sonst wo so sieht, ein Level an Subtext rausgenommen wurde und zum Text gemacht wird und gezeigt wird. Und das war etwas, was mich extrem angesprochen hat. Weil ich hatte immer das Problem. Also ich merkte gerade, ich bin roundabout irgendwo queer. Ich hatte dafür keine Begriffe. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich es labeln möchte oder so. Aber es war schon irgendwo, ich wusste, wahrscheinlich bin ich nicht straight, irgendwo unterschwellig. Und einer meiner ersten Crushes auf Celebrities war auf eine Frau. So im realen Leben hatte ich noch auf niemanden gecrushed. Ich hatte niemanden sexuell attraktiv gefunden. Ich wusste nicht, was mein Ding ist, aber ich hatte schon irgendwie das Gespür, dass es nicht straight sein wird. Und in diesem Punkt, die meisten Crushes, die ich hatte in Filmen, waren auf Villains. und es waren queer, alles queer-coded Villains. Und aus diesem Hintergrund herauszusehen, ich habe halt gespürt, was da passiert, ich habe erkannt, was da passiert, ohne irgendeinen der Begriffe zu kennen. Ohne das Hintergrundwissen zu haben, ohne irgendwie mit der Theorie, der ganzen Filmgeschichte dahinter, irgendwie eine Berührung gehabt zu haben. Und das, glaube ich, funktioniert auch bei sehr vielen Leuten immer noch. Wobei es halt auch mit der Zeit, je weiter man von einem Hays-Code wegkommt, desto mehr verschwimmt es. Aber es wird ja auch immer noch sehr viel benutzt. Und solange Dinge vom Hays-Code immer noch benutzt werden in Filmen, ist dieser Film für queere Personen, glaube ich, verständlich.
Die Bildsprache zieht sich halt, wird halt auch einfach weiterverwendet, interpretiert auch teilweise losgelöst von ihrem ursprünglichen Kontext, was halt eben diese 50er-Jahre-Dinge angeht. Aber ja, dass man eben seine Präsentation irgendwo finden muss, ohne dass sie explizit ist und man sich dann freut, dass sie zum Text wird, das ist auf jeden Fall was universell ist. Und genau wie halt auch so ein Thema von Ausbruch aus gesellschaftlichen Normen bis zu einem gewissen Grad, was universelles ist, aber eben auch manchmal was sehr zeitspezifisches ist. Und nicht umsonst werden halt die 50er Jahre auch in Rocky Horror als ein Symbol von ganz strikten sozialen Normen genommen und halt auch als einen Moment der konservativen Wende, der wieder überwunden werden muss. Und damit würde ich an Andrea mal einfach überleiten, weil du hast ein Rollenspiel geschrieben, das die sozialen Normen der 1950er Jahre bis zu einem gewissen Grad behandelt.
Ja, ich habe Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen geschrieben. Und wenn ihr das hört, läuft gerade das Crowdfunding und das geht auch noch bis zum 7. November bei Game on Tabletop. Und in Fräulein Bernburgs Pensionat mache ich sehr viele Dinge, die ich gerade erzählt habe, die ich an Rocky Horror gut finde. Ich nehme nämlich eine historische Zeit, die real existiert hat, in der reale Dinge passiert sind und gucke da aus einer queeren Perspektive drauf. Weil ich nehme mir ein Mädchenpensionat in den 50er Jahren, also eine Zeit von, wie gesagt, konservative Wende, Nachkriegszeit, alle Frauen zurück an den Herd, junge Damen der höheren Gesellschaft müssen auf ihre Rolle als Ehefrau, Mutter und Dame der Gesellschaft vorbereitet werden und so weiter. Und nehme einerseits diesen inhärent homoerotischen Subtext des Internats und eines rein weiblichen Figurencasts und gehe aber hin und sage, im Unterschied zu den 50er Jahren, wo Homosexualität illegal war und krass verfolgt wurde, ist dieses Spiel total akzeptierend. Ihr könnt also total gerne queere Charaktere spielen, wenn ihr wollt. Das Spiel hat auch Minispiele, in denen das Text sein kann und nicht Subtext bleiben muss. Ihr müsst das nicht tun. Ihr könnt auch nur heterosexuelle Charaktere spielen, wenn ihr möchtet. Aber das Thema ist halt trotzdem da. So. Und das ist für mich eben auch ein Umgang mit einer historischen Realität und zu sagen, okay, die hat existiert. Ich möchte die aber nicht eins zu eins reproduzieren, weil ich heute ja selber queer bin in der Jetztzeit und ich möchte nicht einfach Queerfeindlichkeit nachspielen am Tisch. Und ich möchte auch nicht, dass Leute das machen mit meinem Spiel, sondern ich möchte gerne, dass der heutige Blick weitergeht. So. Und insofern ist es so ein bisschen so ein selektives Aussuchen der Aspekte, die relevant sind. Und es ist gleichzeitig eine Neuinterpretation von einer historischen Zeit. Und trotzdem kann man halt hingehen und sagen, ich habe aber Bock, mich da reinzulehnen in diese historische Vergangenheit der 50er Jahre und mich zu beschäftigen mit Geschlechternormativität, mit klassen- oder schichtspezifischen Erwartungshaltungen, mit, wie gesagt, Homofeindlichkeit, mit Queerness ist verboten. Wo finde ich Freiräume dafür? Weil dieses Spiel eben immer wieder die Frage stellt, restriktiver Kontext, aber wo sind eure Freiräume? Was finden die Figuren? Wo finden die ihre Nischen? Wie gehen sie damit um? Lehnen sie sich auf? Akzeptieren sie die? Wo ist die Handlungsmacht jeweils zu finden? Und das hoffe ich, dass ihr das alles erkunden könnt in Fräulein Bernburgs Pensionat, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr auf plotbunnygames.com gehen. Das ist die Website zum Verlag und da gibt es dann weitere Infos zum Spiel und den Link zum Crowdfunding. Und das Crowdfunding habe ich mir sagen lassen, wird auch in den Shownotes verlinkt. Also da kommt ihr dann direkt dahin. und könnt da eben auch nochmal viel mehr zum Spiel als Spiel und Regelmechaniken und Spielgefühl und so weiter alles nachlesen. Das muss ich euch nicht jetzt auch noch alles erzählen.
Ja, und ganz unbefangen sind wir nicht, wie ihr wahrscheinlich, wenn ihr unseren sozialen Medien folgt, es schon mitbekommen habt. Ich persönlich beteilige mich da auch auf einer halt beratenden Ebene bei Plot Bunny Games und bei Fräulein Bärenburgs, aber wir waren auch als Demo-Team auf der Spachencon hier in Bielefeld, beziehungsweise bei Serena in Bielefeld unterwegs und sind dort, ja, haben das Spiel unter die Leute getragen.
Ja, ihr wart das Plot Bunny Games Demo-Team. Erzählt mal, wie war es denn?
Es war sehr schön. Also wir haben auch beide in der Runde der anderen jeweils mitgespielt, um das volle Gefühl abzugreifen. haben sehr gut funktioniert. Haben auch für Conventions sehr gut funktioniert. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand die Doppelrolle als Demo-Team tatsächlich auch hilfreich. Bei Fräulein Bärenburgs, was halt ein Firebrand-Spiel ist. Das heißt, es ist ein spielleiterloses Spiel. Und tatsächlich halt nicht als GM voll gedacht, sondern man spielt durch seinen Charakter. Das heißt, man konnte immer in den Momenten, wo sein eigener Charakter in der Szene in den Fokus stand, tatsächlich der anderen ein bisschen die Rolle der Leitung oder die erklärende, anleitende Rolle überlassen. Also es war tatsächlich ganz hilfreich, da als Duo aufzutreten, um den Demo-Kontext zu schaffen und gleichzeitig die Stärken des Spiels nicht in den Hintergrund fallen zu lassen. Also nehmt es als eine Empfehlung von uns, wie auf dem Level, wie wir halt Vampire beim Release gehypt haben oder Monster Hearts halt aus. Halt, wir beteiligen uns, weil wir überzeugt von den Spielen sind und wir beteiligen uns eben, weil wir es euch als etwas empfehlen wollen, das ihr nicht verpassen solltet.
Ja. Genau, es ist nämlich ein cooles Spiel. So.
Wahrscheinlich habt ihr schon eine Sonderfolge zum Thema gehört und deswegen wollen wir euch nicht zu sehr.
Das stimmt. Der letzte Satz, den ich noch sage, ich glaube, es ist tatsächlich einfacher für Leute, die gar nicht viel Erfahrung mit Rollenspiel haben, als für Leute, die ganz tief drinstecken in einem sehr crunchigen, spielleitungsgesteuerten System, wo sie selber sehr wenig Wahl- und Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Die tun sich, glaube ich, schwerer damit reinzukommen, aber auch für die schreibe ich ja die Erklärung da rein, damit das ein bisschen smoother geht mit dem Einleben ins Pensionat.
Ja, war das denn für dich, Serena? Du bist ja jetzt nicht so tief in, ich sag mal, Designschulen drin wie ich, aber eben erfahrene Rollenspielerin. Wie war der Einstieg für dich?
Ich glaube, dass es für mich ein Spiel ist, an dem ich mehr Freude habe, wenn ich es besser kenne. Dass wenn ich selber weiß, welche Szenentypen es gibt, welche Spiele für welche Situationen, was ich gerade vielleicht cool fände dazu. Also ich glaube, es ist ein Spiel mit hohem Wiederspielwert. Mhm. Die erste Runde ist eventuell ein bisschen, gerade wenn jetzt noch niemand am Tisch sich auskennt, mag es ein bisschen holprig sein, weil man erstmal rausfinden muss, was können wir überhaupt tun, was ist eine coole Reihenfolge. Aber wenn man das Ganze schon ein bisschen kennt, wird es, glaube ich, einfacher, gerade in dem Aussuchen, welche Szene passt zu meiner Idee. Weil wenn man das, glaube ich, zusammen hat, dann kann man da richtig geile Sachen mitmachen. Deswegen würde ich sagen, ist es für mich ein Spiel, das an Wert gewinnt durch Wiederspielen.
Mhm. Ich würde das für alle Firebrands-Spiele unterschreiben. Ja. Ich würde das aber auch für ganz viele andere Spiele unterschreiben, die halt nicht speziell als One-Shot-Spiele geschrieben sind. Ja. Weil auch, keine Ahnung, auch Monster Hearts macht mehr Spaß, wenn du gecheckt hast, wie es funktioniert. Ich vermute, auch DSA macht mehr Spaß, wenn du gecheckt hast, wie es funktioniert und was daran cool ist. Und insofern denke ich, es ist für ein Spiel, was eigentlich ein One-Shot-Spiel ist, erfordert ein bisschen mehr, sich drauf einlassen, als, keine Ahnung, Lasers und Feelings oder irgendwas anderes für die Königin oder so. Es ist aber gleichzeitig erheblich leichter da reinzukommen, als wenn du jetzt erstmal ein 300-Seiten-Regelwerk oder wenn zumindest eine Person das 300-Seiten-Regelwerk gelesen haben muss und es dann allen anderen erklären muss. Sondern das macht halt Firebrands, erklärt halt dir das Spiel, während du es spielst. Und es gibt sehr wenig, was die Moderation vorher zusätzlich lesen muss, um halt den Einleitungsteil sozusagen zu moderieren, wo man halt im Grunde ja so Dinge, welchen Tonfall spielen wir das, wo sind wir überhaupt und so weiter, wo man diese Dinge halt gemeinsam beschließt und entscheidet. Und danach, finde ich eigentlich, ist es relativ moderationsentlastend zu spielen, weil das Spiel selber so viel Leitungsaufgaben übernimmt und so viel Orientierung eingebaut hat.
Ja, man muss sich halt dann gewöhnen, für seine Charakter- und Handlungsoptionen nicht auf den eigenen Bogen zu schauen, sondern eben in die Liste der möglichen Szenen. Aber wenn das geschafft ist, dann denke ich, läuft es ganz gut.
Ja. Und auch gemerkt haben wir in der Runde auch, dass wenn man erstmal in einer Szene drin ist und weiß, welche anderen Szenen man noch zur Auswahl hat, dass es sich ganz harmonisch und organisch ergeben kann, in welche Szene man als nächstes geht.
Ich weiß nicht, welches Segment es als nächstes geht, nämlich unsere Shoutouts. Ich würde...
Ja, tut.
Und wenn ihr uns entsprechend Feedback hinterlassen wollt, dann könnt ihr das tun. nerdistyourhobby@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. nerdistyourhobby.de ist unsere Webseite. Da könnt ihr auch unter den einzelnen Episoden jeweils kommentieren. Ihr könnt natürlich auch auf den sozialen Medien kommentieren. Wir sind auf FetLife, Facebook und Twitter zu finden. Bei Twitter sicherlich am aktivsten, aber wir freuen uns über alle Kommentare überall und Antworten auch in der Regel. Ihr könnt natürlich, und das möchte ich anraten, wenn ihr uns beliebt machen wollt und so sehr liebt wie die Fox-Werbeabteilung Rocky Horror, dann solltet ihr 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen bei Spotify oder 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes und auf jeden Fall uns beliebt machen, über uns sprechen und dann werden wir
euch Mitternacht treffen, um Doppelfolgen von Nerd ist ihr Hobby zu hören. Ja.
Genau, das solltet ihr alles auf jeden Fall tun, aber wir gehen halt auch gerne mit Beispiel voran und hypen auch andere Dinge. Sicherlich natürlich auch ab und an Dinge, bei denen wir selbst aufgetreten sind. Im Kontext der Folge möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass ich bei Nerdgasm zu Gast war, schon vor einer Weile. Da habe ich über den Comics-Code, den Haze-Code gesprochen und für die BDSM-FreundInnen darüber, wie Spanking als Symbolik für Sex- und Beziehungsentwicklung unter dem Haze-Code verwendet wurde. Also hörenswert im Kontext dieser Folge. Aber Andrea, hast du Tipps gebracht?
Ja, das eine ist, wenn diese Folge rauskommt, dann werde ich 2-mal bei Shay Igrima im Stream zu Gast gewesen sein und Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen gespielt haben. Das könnt ihr euch dann bei Shay Igrima im YouTube-Kanal angucken. Und kurz nach Erscheinen dieses Podcasts ist die CampfireCon. Das ist eine Erzählspiel-Con, die online stattfindet. Die haben einerseits eben diverse Spielrunden und andererseits ein Streaming-Programm. Auch da bin ich beteiligt an der einen oder anderen Stelle. Und da solltet ihr aber auf jeden Fall reingucken, wenn ihr grundsätzlich irgendwie Interesse an Erzählspielen habt. Das ist ein fantastischer Einstieg. Da kriegt ihr eine große, große Palette angeboten zum Angucken und kriegt eben auch ein bisschen Programm drumherum. Und das ist am 5. November im Internet eures Vertrauens zu finden.
An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön, Andrea, für dieses tolle Gespräch über Rocky Horror und dass du Jasmin dazu gebracht hast, mit mir diese Sendung zu machen.
Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen.
Und für alle, wenn du nicht gerade eine Time Warp tanzt, mach nicht den Schritt nach rechts. Don't dream it, be it. Und willkommen in deinem neuen Leben.